Hallo und herzlich willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast. Heute wieder mit mir, Bastian, alias Fenris Board Games und
mit mir, Phil, alias The Hopmeeple. Servus.
Hallo. Und heute haben wir wieder einen Gast und wir machen wieder eine gespielt. Und der Gast ist ein Namensvetter von unserem lieben Phil.
Nämlich. Ja, und wer ist es?
Ja, hi, hier ist der Philipp und ihr findet mich bei Instagram als Brettspiele vorm Kopf.
Hallo.
Ein weiterer Instagrammer.
Freut mich, hier zu sein.
Ja, dann, da du jetzt ja auch das erste Mal bei uns bist, machen wir in gewohnter Manier natürlich auch unsere
die Weltbekannte.
Die weltbekannte, genau. Brettrunde. Nur noch nicht übersetzte, aber fast weltbekannte Brettrunde. Und ja, dann gehen wir doch gleich mal rein mit der ersten Frage. Und zwar dein Lieblingsspiel.
Ja, also wer mich ein bisschen kennt und man wird es auch vielleicht gleich merken bei dem einen Spiel, was ich vorstelle, dass mir eine IP sehr am Herzen liegt und das ist die von Dune. Und deswegen ist auch, weil es so ziemlich mein Einstieg in die Brettspielszene war, Dune Imperium, egal in welcher Ausführung, ja, mein absolutes Lieblingsspiel.
Dann lass mich doch gleich noch eine weitere Brettrunde fragen, die es doch nicht gibt, Weltsensation.
Oh,
ich bin Lieblingsfilm. Gespannt.
Lieblingsfilm.
Ha, das ist jetzt nicht drauf.
Also da muss ich ein bisschen cheaten, aber ich finde, man kann es ja als Gesamtkunstwerk sehen und das ist tatsächlich die Herr der Ringe Trilogie. Also ich gucke die jedes Jahr einmal so um Silvester rum und ja.
Ich habe es jetzt mit meinem Sohn auch geguckt vor kurzem.
Ich weiß gar nicht, es gibt so viele Szenen, wo mir allein schon, wenn ich darüber nachdenke, Tränen in die Augen kommen. Wenn Boromir am Sterben ist und dann zum Aragorn sagt, du bist mein Bruder, mein Hauptmann, mein König. Das bewegt selbst harte Männer.
Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
Oder willst du dich daran
erinnern? Ja, genau, richtig, richtig. Bei der Szene schneide ich auch immer Zwiebeln. Und
ja, oder wenn alle sich vor den Hobbits verneigen. Also ich meine, du kannst fast alle 5 Minuten eine Szene nehmen, ne?
Ja, da kannst du aber schon fast fragen, warum dann die Dune-IP bei Spielen und nicht bei den Filmen, ne?
Ja, also ich mag beide wirklich einfach sehr gerne. Und ich glaube, es ist halt einfach so, weil ich habe tatsächlich, also ich will jetzt noch nicht zu viel spoilern, welches Spiel ich vorstelle, aber es gibt da ein Spiel, was es Ähnliches auch im Herr-der-Ringe-Universum gibt. Und das habe ich noch nicht gespielt. Vielleicht werde ich es aber bald hoffentlich noch nachholen.
Cool. Ja, dann gehen wir mal zur nächsten Frage. Also zur dritten dann, ja. Gab ja jetzt noch eine neue. Hast du nachts schon mal vom Brettspielen geträumt? Ich frage jetzt nicht, ob du von dem Film schon mal geträumt hast. Oder
vom Film oder vom Phil? Was hast du gefragt? Ja,
vom Phil vielleicht auch.
In Zukunft.
Ja, ist sehr schön.
Die Frage ist es nur, ob werden es Träume oder Albträume.
Das können wir vielleicht am Ende der Folge nochmal fragen.
Nee, ja, ich habe ja auch schon ein paar Folgen von euch gehört und kenne die Frage, finde ich auch echt interessant, aber meistens erinnere ich mich gar nicht daran, was ich so geträumt habe, aber zumindest kann ich sagen, dass eigentlich ein fast ständiger Begleiter vor dem Einschlafen irgendwas ist, was mit Brettspielen zu tun habe. Irgendwelche coolen Partien, die ich dann so nochmal im Kopf durchgehe oder vielleicht irgendwie eine Regelerklärung, weil ich am nächsten Tag ein neues Spiel erklären muss, also indirekt nehme ich sie auf jeden Fall auch mit ins Schlafzimmer, die Brettspiele.
Welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärst du gerne?
Also ich glaube, der sicherste Call und was glaube ich auch viele sagen würden, wäre irgendwas mit Everdell. Das ist auch echt schön, aber irgendwie fand ich das langweilig. Und dann dachte ich mir, ich wäre glaube ich so ein schöner Großgut-Weinbesitzer in Viticulture. Einfach, ja, schön den Wein ernten. Ich bin zwar gar nicht so der riesen Weintrinker, aber einfach dieses Gefühl so drum rum, da eben halt dann ja seine Ernte einzufahren und dann nach einem harten Arbeitstag bei einem guten Essen zusammen mit seinen Gästen, egal ob es die Sommergäste oder die Wintergäste sind, zu sitzen, über diverse Sachen zu philosophieren, noch neue Dinge beigebracht zu bekommen und vielleicht auch sogar das ein oder andere Brettspiel zu spielen. Ich glaube, das könnte ich mir gut vorstellen.
Und das Schöne fürs Leben bei Viticulture ist, man kann seine Eltern aussuchen.
Kabusch.
Bam. Wir arbeiten hier alles auf, ja? Wir arbeiten alles auf.
Ja.
Ich weiß nicht, ob meine Eltern den Podcast hören werden, aber falls sie es tun, kann ich nur sagen, Mama und Papa, ich würde euch niemals ersetzen wollen.
Oh. Der andere fühlt scheinbar schon.
Nein. Aber ich meine, ne, so, das ist ja eins der wenigen Dinge, die man im Leben wirklich nicht aussuchen kann. Und das finde ich eigentlich bei Viticulture total lustig, dass du quasi deine Startressourcen darüber irgendwie wählst. Und das ist mir irgendwie als, ja, so eigentlich ein ganz lustiges Element im Kopf geblieben.
Mit welcher Berühmtheit möchtest du gerne mal ein Brettspiel spielen?
Darf ich nicht nur eine nennen? Darf ich auch mehrere nennen?
Kannst auch mehrere nennen.
Okay, also das ist tatsächlich so eine Frage, wo ich so lange drüber nachgedacht habe und wo ich so gedacht habe, machst jetzt so irgendwie so eine einfache Antwort mit irgendwie deinem liebsten Schauspieler oder sonst was. Aber ich nehme eine etwas Kontroverse, weil das ist dann ja auch für die Folge so ein bisschen interessanter. Und zwar würde ich gerne mal einen Brettspielabend haben mit den Vorsitzenden von allen Parteien, die gerade im Bundestag sind. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ach du meine Güte, ist der Mann Masochist? Ich sage, nein, ich bin Optimist. Und ich sage, ich glaube, ich könnte mir das echt halt lustig vorstellen, wenn man sagen würde, hier, wir sitzen hier zusammen, wir machen auch eine Verschwiegenheitserklärung, keiner darf was über diesen Abend erzählen und ihr seid jetzt einfach mal gerade nur Menschen. Und ich glaube, das könnte ich mir halt echt lustig vorstellen, weil im Endeffekt sind es halt auch nur Menschen, die haben halt ihr Gesicht so nach vorne raus, aber glaube ich mal so die Menschen dahinter kennenzulernen und wie sich dann vor allen Dingen mit Spielen verhalten würden. Also ich würde so mit was wie Hitster starten, weil also Musik, die verbindet ja auch irgendwie und vielleicht würden dann zwei eher so gegensätzliche Parteichefs auf einmal feststellen, ja, stimmt, dazu habe ich auch irgendwie getanzt beim Abiturball oder was weiß ich so. Und ja, irgendwie finde ich das halt cool, weil Brettspiele sind halt mega verbindend. Ich saß schon mit allen möglichen Leuten am Brettspieltisch, die unterschiedlichste Ansichten hatten. Ich habe mich immer gut mit denen verstanden und das ist leider selten in unserer heutigen Zeit und deswegen, ja, wäre das so meine Antwort. Es wird wahrscheinlich in die Hose gehen, aber man kann
ich weiß auch nicht, ob Politiker aus ihrer Haut können.
Ja, das ist die große Frage, ne?
Also ich glaube auch nicht, dass Politiker ihr Gesicht vorne raus haben. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich würde auf jeden Fall mit den, also ich finde die Antwort mega cool. Ja, aber ich hätte nicht mit Hitze erwartet. Ich hätte jetzt sowas wie Tempel des Schreckens.
Ja, oder Werwölfe. Aber ich dachte so, ja, das kann ich zum Ende hin. Wenn sich alle dann vielleicht ein bisschen mögen, kann man das wieder spielen.
Ja, schön.
Ja, interessant. Ja, dann kommen wir zum größten No-Go am Spieltisch.
Ja, das größte No-Go am Spieltisch ist, glaube ich, so ein bisschen was, wo ich leider vielleicht auch manchmal selber mich schuldig mache. Ich habe es schon verbessert in den letzten Jahren so, aber geht immer noch ein bisschen verbesserungswürdig und das ist ein guter Verlierer zu sein, weil manchmal läuft das Spiel einfach echt gegen dich und du weißt, du sitzt da jetzt noch 2 Stunden vielleicht manchmal und musst gute Miene zum bösen Spiel machen, alle haben Spaß, aber du hast halt irgendwie nicht so Spaß, weil entweder du halt verlierst oder das Spiel einfach nicht so ein bisschen ja deins ist. Das ist so ein bisschen was, wo ich sage, da muss jeder so ein bisschen für sich selber gucken, weil es ist halt auch eine gemeinsame Erfahrung, dieses Spiel, und es ist, da spielt nicht nur das Individuum eine Rolle. Deswegen, das finde ich jetzt schon so ein ziemliches No-Go.
Ja, Nöffel, nein, Quatsch.
Ich bin ein guter Verlierer. Ich bin auch ein guter Gewinner.
Du verlierst ja auch nie, ne? Wie war das?
Doch, bei Unmatch verliere ich ganz oft.
Okay, dann kommen wir zu Snacks beim Spielen, ja oder nein?
Ja, solange alle gut aufpassen, habe ich da jetzt ehrlich gesagt nichts dagegen, aber ich glaube halt am liebsten dann doch eher so die Klassiker wie Brezel oder also hier so diese kleinen Salzstangenbrezel, so das geht einfach immer, die sind schnell weggesnackt und machen nicht so sehr Fettfinger.
Dann haben wir ja schon beantwortet, süß oder salzig?
Ja, doch, eher salzig.
Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das?
Dann wäre es, also ist ja sehr weit der Interpretationsspielraum, dann wäre es, dass ich so eine Art, ja, so einer Zeitkapsel erschaffen könnte, wo ich reingehen kann und da vergeht keine Zeit und also ich alter nicht so und die Zeit um mich herum bleibt halt auch irgendwie stehen und dann kann ich all die Spiele nachholen, die auf meiner Bucketlist sind, aber denen ich vielleicht keine Chance gebe, weil es gibt so viele andere tolle Spiele und es stört mich vielleicht nur eine kleine Sache und dann sage ich lieber, ah, okay, es gibt so viele andere tolle Spiele, kann ich nicht ausprobieren, was eigentlich ein bisschen schade ist, weil es so viele Autorinnen und Autoren gibt, die so wie ihr Herzblut da reingesteckt haben und dem möchte ich eigentlich gerne mehr Tribut zollen, aber die Zeit ist halt, ja, das größte Manko in unserem Hobby, finde ich so. Ja, das wäre gerne so eine Superkraft, die ich hätte.
Aber neu.
Ja, mal neu, ja.
Dein Lieblingsthema?
In einem Brettspiel?
Ja,
also,
Und danach im Film. Nein, ja. Wenn wir jetzt schon mal hier sind.
Ja, Thema, Mechanismus wäre wahrscheinlich also ein bisschen einfacher bei mir, aber Thema würde ich halt schon sagen, ja, Fantasy und Sci-Fi, das sind eigentlich so. Also Naturthemen gehen halt auch immer, die mag ich auch immer echt gerne. Aber wenn ich jetzt so bewusst halt mir ein Spiel angucke und dann dieses habe, so, ich guck's nur an und denk so, boah, ja, ich glaube, das hole ich mir jetzt einfach, weil es schon geil aussieht. Dann ist es wirklich bei coolen, opulenten Sci-Fi-Spielen oder halt, ja, epischen Geschichten im Mittelalter, sowas in der Richtung.
Ja. Cool. Ja, aber das ist auch sehr häufig genannt, glaube ich, ne? So Fantasy mögen viele.
Was man nicht so oft Sci-Fi gehört hat,
auch sehr häufig.
Was ich komisch finde, ne, weil es so, eigentlich so viele davon gibt, so Mittelalter.
Ja, Mittelalter. Wortgame-Historien einladen, ja, Grüße gehen raus, dann kriegen wir Mittelalter.
Auf jeden Fall, ja.
Deine Spielerfarbe?
Klassisch blau, aber ich mag es super gerne und da wir so ein bisschen die Bresche zur Viticulture geschlagen, wenn es sowas wie so ein schönes Orange oder so ein Lila gibt, halt mal so ein bisschen was außerhalb den klassischen Rot, Gelb, Grün, Blau Farben, dann nehme ich das tatsächlich auch sehr gerne.
Ja. Würfel oder Karten?
Karten, immer Karten.
Ja, sehr sympathisch, sehr sympathisch. Wie viele Spiele hast du in deiner Sammlung? Circa.
Also ich habe tatsächlich jetzt nochmal, weil ich jetzt halt so quasi in Vorbereitung auf die Folge auch nochmal so also mir bewusst halt mir Gedanken gemacht habe über die Fragen, auch nochmal so durchgezählt und es dürften so um die 100 sein. Also es sind auch viele so, da sind dann auch so mal ein paar Prototypen dabei oder ja so Spiele, die, also so ganz, also ich zählt ihr sowas wie Skat als Spiel in eurer Sammlung dazu? Weil ich habe tatsächlich drei verschiedene.
Also ich habe es nicht eingetragen, aber ich würde schon sagen, dass man schon, Spiel. Das ist ja ein Spiel. Also,
ja. Aber ich würde sagen, so grob um die 100. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass es dabei bleibt. Also jetzt ist es tatsächlich eher wegen Platzmangel, aber ich habe so das Gefühl, das ist so eine schöne runde Zahl. Ich bin tatsächlich auch jemand, der versucht, dann doch regelmäßig zu rotieren in den Spielen, wenn ich so merke, ich habe nicht richtig Bock, das immer mal wieder zu spielen, so. Aber ich bin jetzt auch noch nicht so lange im Hobby und habe Kickstarter jetzt auch noch nicht so für mich entdeckt. Also von daher, das kann sich vielleicht auch noch ändern.
Ich habe schon wieder aufgegeben, Kickstarter. Obwohl, das ist gelogen. Ich habe jetzt, glaube ich, schon wieder drei Dinger mitgebackt. Schon wieder böse. Egal. Obwohl, ich bin nicht bei Agricola reingegangen.
Nein, ich bin bei Agricola jetzt reingegangen.
In die All-In 500 Euro und alle Pakete.
Nur die Holzedition, weil ich brauche keine 3D-Geschichten da. Das Agricola ist für mich tatsächlich so eine Holzgeschichte. Aber ich fand halt, ist mal wieder so, ne, dieser Kaufzwang, weil sie dann wieder zwei, drei neue Module drin haben. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr überzeugt von dem Modul von Burgen von Burgund. Das hat das Spiel nochmal richtig nach oben gepusht, nochmal mit Möglichkeiten etc., dass ich da auch große Hoffnungen für Agricola habe.
Ich bin ja sehr gespannt auf die Zombie-Variante und wie sie die implementieren wollen.
Aber ja, ist das ein eigenes Spiel?
Zombie wird ein eigenes Spiel.
Ja, das ist ein eigenes Spiel, ne? Ja. Komplett. Ja, das würde mich auch sogar nochmal interessieren. Ja,
das reizt mich jetzt schon weniger.
Also. Doch, Zombies gehen immer.
Also. Aber ein Hint, wo es meines Erachtens so ein bisschen dahin schon geht, die haben als letztes Update jetzt rausgegeben, dass man Agricola dann auch kooperativ spielen kann. Und ich so, why? Aber gut, ja, genau. Ja, da bin ich vielleicht zu sehr Purist, ja. Ich brauche meinen Agricola nicht so stark verändert, also ich hätte das jetzt nicht gebraucht. Aber sagen wir mal, wenn sie da schon sowas haben, dann kann durchaus, da ich antizipiere hier jetzt sehr viel, durchaus in ihrem Geschehen, dass man dann dieses Zombie-Agricola ja als kooperatives Spiel spielen könnte. Die Weichen sind gelegt, so möchte ich nur sagen.
Okay. Ja, dann sind wir mit der Brettrunde durch. Vielen Dank.
Jetzt können wir dich ein bisschen einschätzen hier.
Ja, genau. Jetzt wissen wir, auf was wir uns vorher hier vorbereiten müssen. Nein, Quatsch.
Ja, ich glaube, das ein oder andere wird ja sich jetzt hier, glaube ich, wiederholen. Genau. Daher würde ich doch einfach sagen, fangen wir doch an mit der gespielt, oder?
Ja, würde ich sagen. Außer ja. Du hast noch ein paar Fragen.
Legen wir los.
Legen wir los. Fragen am Ende. Da hätte ich nämlich dann noch eine Frage, aber das machen wir am Ende. Okay, ja, ja. Gut, dann, ja, der Gast hat immer Vorrang, das heißt, du darfst mit deinem ersten Spiel starten. Was hast du uns denn Feines mitgebracht?
Ja, und da würde ich doch sagen, da erkennt man direkt meinen Charakter aus eurer Fragerunde, denn das erste Spiel, was ich mitgebracht habe, ist Dune Krieg um Arrakis. Das ist ein, ja, man kann es zwar theoretisch auch mit 4 Leuten spielen, aber ausgelegt ist es eigentlich eher auf 2 Leute. Ich habe es auch schon mal mit 4 Leuten gespielt, aber ich finde es deutlich interessanter zu zweit. Ja, es ist ein sehr konfrontatives Spiel. Man befindet sich thematisch so in dem 2. Dune-Film von Denis Villeneuve. Und einer der beiden Spieler übernimmt die Seite von Paul Muad'Dib, beziehungsweise der Fremen, beziehungsweise Haus Atreides. Und der andere Spieler übernimmt dann die Harkonnen. Genau. Und ja, wir befinden uns eben halt natürlich auf dem namensgebenden Planeten. Und beide haben unterschiedliche Zielbedingungen. Also es geht schon bei beiden darum, Siegpunkte zu bekommen. Da ist das bei den Harkonnen-Spielern nochmal etwas einfacher. Der möchte nämlich einfach, ja, 10 Siegpunkte haben. Und wenn er 10 Siegpunkte zu irgendeinem Zeitpunkt im Spiel hat, ist das Spiel vorbei und der Harkonnen-Spieler hat gewonnen. Wodurch kriegt der Harkonnen-Spieler Siegpunkte? Am Anfang kann er noch Spice ernten und dafür dann Spice ausgeben, um Siegpunkte zu bekommen. Allerdings nur, bis er 5 Siegpunkte hat. Und danach, genauso wie während des gesamten Spiels, kriegt er Siegpunkte dadurch, dass er Sieges, also sozusagen Siedlungen der Fremen, zerstört. Diese Siedlungen sind über die gesamte Map, über das gesamte Board verteilt und haben dort Werte drunter zwischen 1 und 3. Nur der Fremen-Spieler weiß natürlich, was da für Werte drunter sind. Und wenn er es schafft, diese Sieges zu zerstören, zu erobern, dann bekommt er Siegpunkte entsprechend der Nummer, die da drunter ist. Der Fremen-Spieler auf der anderen Seite, der zieht am Anfang eine Zielkarte. Er hat nämlich 3 verschiedene, ja, Siegpunktleisten, die repräsentieren, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, einmal die Verbundenheit zum Planeten Arrakis, dann einmal die, ja, den religiösen Charakter, also ja vor allen Dingen halt von Paul eben halt und seiner Stellung als Muad'Dib, und dann einmal aber auch den kriegerischen Aspekt, den Dschihad, den Heiligen Krieg. Und ja, je nachdem, was für eine Zielkarte man zieht, ist halt der eine Wert eher ein bisschen höher angesiedelt, der andere Wert ein bisschen eher in der Mitte und der andere dann so eher so etwas schwach ausgeprägt. Und dann steht auch mal so ein bisschen Flavortext drauf nach dem Motto, das und das wird passieren. Und dann kann man schon erkennen, okay, es ist eher so ein kriegerisches Ziel oder ein ausgleichendes Ziel oder Verbundenheit mit dem Planeten, was auch immer. Genau. Und auch der Fremen-Spieler kriegt Siegpunkte dadurch, dass er Siedlungen einnimmt von den Harkonnen. Die sind allerdings gut geschützt. Nämlich, man kennt es ja vielleicht auch von dem Film, da ist an einem Wall um die Städte drum, um die Siedlungen, und deswegen sind die etwas schwieriger zu erobern. Da weiß der Fremen-Spieler allerdings schon, was da für ein Wert drunter ist und womit er Siegpunkte bekommt. Ja, aber das viel coolere eigentlich ist, dass er auch noch Missionen erfüllen kann, die dann auch offen ausliegen, wo dann halt dann zum Beispiel draufsteht, dass eine Figur, ein Anführer in einem bestimmten Feld sein muss oder man muss eine gewisse Aktion auf einem gewissen Terrain ausführen, denn auf der Karte gibt es noch verschiedene, ja, Begebenheiten. Es gibt die Wüste, es gibt Plateaus, es gibt das Gebirge. Genau. Und ja, und so behakt man sich eben halt als beide Spieler. Und es ist halt eigentlich immer so ein ständiges Abwägen. Will ich jetzt mehr was für meine eigenen Ziele machen? Oder will ich versuchen, dem anderen so ein bisschen in die Suppe zu spucken? Und das Coole ist, finde ich, eigentlich, dass der eigentliche Mechanismus des Spiels, weil der ist eigentlich relativ simpel. Nur was man damit alles anfangen kann, das finde ich ist gerade das Coole. Am Anfang von seines Zuges würfelt man Würfel. Der Harkonnen hat natürlich ein bisschen mehr. Er ist halt so etwas mächtiger von den Ressourcen her und der Fremen-Spieler ein bisschen weniger. Und da sind Symbole drauf und je nachdem, was für Symbole man würfelt, kann man damit unterschiedliche Aktionen triggern. Die sind dann auf dem Board aufgedruckt und man kann entweder diese Aktion ausführen, die häufig was mit Bewegung zu tun haben, wo man greift an, man zieht Karten, oder man spielt eine Karte von der Hand. Und die sind meistens natürlich immer etwas cooleren Aktionen und vor allem auch die wesentlich thematischen. Eine meiner Lieblingskarten, ich glaube, das spoilere ich nicht zu viel, weil das sogar irgendwann automatisch im Spiel passiert, ist beim Fremen-Spieler, wenn man irgendwann die Atombomben der Familie zündet und dann einfach mal den Wall wegballern kann, damit da dann nämlich auch Sandwürmer die Städte angreifen können. Denn ja, es gibt auch Sandwürmer, und falls ihr euch, wenn ihr den Podcast hier hört, vielleicht mal so nebenbei das Spiel angucken wollt, die sehen echt klasse aus. Das macht richtig Bock. Es gibt auch noch zum Beispiel so das Sandreiten. Das finde ich ist auch was ganz Cooles, was umgesetzt ist. Normalerweise hat der Fremen-Spieler nicht so viel Bewegung, also immer nur eine Bewegung. pro Bewegungsaktion ein Feld, was er bewegen kann. Wenn er es aber schafft, eine Kette aus Sandwurmplättchen zu legen, das ist eine Aktion, die er machen kann, dann kann er auch ganz schnell ganz viele Felder auf einmal benutzen und damit natürlich den Hakon-Spieler besonders unter Druck setzen. Und warum mir dieses Spiel also gut gefällt, außer natürlich der IP, die ich sehr mag, ist, hat zwei Gründe. Ich wollte mal gerne wirklich so ein richtig schön komplexes Zwei-Personen-Spiel spielen. Und die erste Wahl, die von einem Spiel, was ich getroffen habe, war Star Wars Rebellion. Und wer vielleicht den ersten Podcast, nämlich schon mal zu Gast war, nämlich von der lieben Board Game Theory, Grüße gehen raus, der wird vielleicht mitbekommen haben, dass ich nicht begeistert von Star Wars Rebellion war, dass mir das viel zu kleinteilig war. Und das einfach sich viel zu sehr so gezogen hat, zwar super thematisch war, aber finde ich einfach vom administrativen Aufwand mir zu viel gewesen ist. Das hat in Arbeit für mich ausgeartet. Mhm. Und ich finde einfach, dass Krieg um Arrakis das viel, ja, eleganter tatsächlich löst. Da gibt es auch verschiedene Einheiten, aber die können jetzt nicht so viel Unterschiedliches, dass man überfordert ist und immer wieder nachgucken kann, muss, was kann die, was passiert, wenn die aufeinandertreffen. Es gibt halt auch keinen Raumkampf über Star Wars Rebellion, es gibt halt immer nur diesen einen Kampf. Genau, das finde ich sehr elegant gelöst. Und das andere, was ich halt einfach cool finde, ist wirklich, es gibt so oft Situationen im Spiel, wo du denkst, das ist die letzte Runde vom Spiel. Aber dann passieren noch ein, zwei Sachen oder ein Spieler hat einfach nicht den passenden Würfel, um die Aktion auszuführen, um das Spiel zu beenden. Und dann hatte ich auch schon Runden, die einfach nochmal drei zusätzliche Runden gegangen sind. Einfach, weil es immer so knapp ist und so ein Hin und Her, bis dann irgendwann diese Spannung zerreißt und es doch dann eine Fraktion schafft, am Ende zu gewinnen. Und das finde ich echt unglaublich spannend an dem Spiel.
Ne, cool. Das ist ja von Marco Maggi und Francesco Nepitello, glaube ich, heißt er, gemacht worden. Die haben ja auch noch ein anderes sehr, sehr berühmtes Spiel gemacht.
Wo wir jetzt wieder zum Film kommen.
Ja, wo wir wieder zum Film kommen, den du gern hast, genau, richtig. Also es ist irgendwie schließlich der Kreis da, ne? Also Wahnsinn, ne? Wie unser Investigativfragen da vorhin das Ganze jetzt hier thematisch rauskitzeln. Hast du denn das andere Spiel von denen, das berühmte, und zwar War of the Ring? Ne? Ist ja auch so ein episch großes Teil, was ja auch eigentlich eher für zu zweit ist. Kannst auch zu viel spielen, aber eher zu zweit. Hast du das auch schon mal gespielt?
Nein, genau. Und ich habe es ja schon so anfangs so ein bisschen so eingeleitet. Das wäre noch so ein Spiel, was auf jeden Fall auf meiner Bucketlist drauf wäre, weil ich auch ein riesen Herr-der-Ringe-Fan natürlich bin. Warum ich mir nicht das geholt habe? Nun ja, ich war auf der Messe in Essen und da kam halt gerade War for Arrakis, also Krieg um Arrakis, neu raus. Dann habe ich da halt mal zugeschlagen. Und was ich ein bisschen schade finde beim Ringkrieg, ist tatsächlich die Optik. Also die könnte mal wirklich ein Update so vertragen. Klar, wenn du halt dir irgendwelche coolen Upgrades dann noch mit dazu packst, dann sieht das alles natürlich nochmal viel cooler so aus. Aber es war jetzt einfach wirklich, dass ich mir gedacht habe, okay, das andere Spiel ist ein bisschen schicker und die Dune-Filme sind jetzt einfach nochmal mehr in meinem Gedächtnis sozusagen drin. Das ist jetzt gerade einfach so ein bisschen aktueller. Aber ja, wenn ich irgendwo die Möglichkeit hätte, das mal mitzuspielen, würde ich natürlich sofort ja sagen. Ich denke mal, dass ich es mir über kurz oder lang aber auch selbst mal holen will, weil ich mich natürlich da interessieren würde, wie sich das so spielt, weil ich auch interessant finde zum Beispiel, dass einige auch sagen, obwohl manche Sachen gestreamliner sind als beim Ringkrieg, jetzt hier bei Krieg um Arrakis, dass trotzdem noch sehr viele sagen, ja, ich mag aber trotzdem den Ringkrieg lieber und das nicht unbedingt nur, weil ihnen das Thema besser gefällt.
Mhm. Ich glaube, also das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, wenn das beides gespielt hätte, wie nah beieinander die sind, ne? Weil wenn man sich, also, ja, sind einmal dieselben Designer, die Map ist relativ ähnlich, daher glaube ich, da sind schon einige Parallelen, die da sicherlich da sind. Aber ja, auf der anderen Seite liegen zwischen den zwei Spielen, ne? Also Dune War of Arrakis ist 2024 rausgekommen, War of the Ring war 2011, ne? Da ist schon eine Zeitspanne dazwischen mit viel, viel Feedback von Community und etlichen Partien. Da haben sie wahrscheinlich doch einiges mit streamlinen können.
Was gibst du denn für eine Note? So BGG-notenmäßig.
Ja, das war auch so, vielleicht hätte ich euch das auch vorher fragen sollen, aber dann machen wir es jetzt hier mal sozusagen live. Seht ihr das eigentlich immer so wie ein klassisches Bewertungssystem? Also so, ne, mit den Zahlen halt, ne, 9 und 10, oder geht ihr tatsächlich nach dem Text, der da immer steht? Weil das muss ich sagen, wenn man nach dem Text gehen würde, ist eine 7 noch verdammt gut. Persönlich würde ich jetzt sagen, eine 7 ist okay. So. Also nicht, dass das jetzt nicht meine Note, die ich dem Spiel gebe, also aber Phil ist meine ging Frage.
Nach dem Text.
Genau, ich gehe nach dem Text tatsächlich.
Die Diskussion haben wir öfters.
und eine 7 ist halt, es ist ein gutes Spiel, ne?
Und ich
würde es wieder mitspielen. Genau. Eine 6 zum Beispiel, es ist ein okay Spiel, würde es spielen, wenn ich in der Laune bin. Findest. Gut, aber also ich bleibe immer bei dem Text und gehe immer davon aus, nicht wie ich, der 500 Spiele hat und 1000 verschiedene Sachen miteinander vergleichen könnte, sondern wie wird es denn ankommen, ja? Wie wird's ankommen? Wäre das jetzt etwas, was ich empfehlen würde für einen Brettspiel-Einsteiger oder sonst wie? Also hier, das, in dem Fall, spezifischen Fall natürlich nicht, weil das ein sehr spezifisches Spiel etc. ist. Genau.
Und ich bin da mehr Egoist, weil ich das eher so nach meiner Gusto, so wie ich es halt mag oder nicht mag.
Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt auch noch mal kurz drüber geguckt. Ich glaube, das trifft es momentan einfach schon echt gut zu, weil ich habe jetzt, glaube ich, 5 Partien gehabt so und das ist bei weitem noch nicht ausgereizt. Vor allem kommen noch ganz viele Erweiterungen und es ist ja auch immer keine Wertung, die so in Stein gemeißelt ist. Von daher, ich würde ihm tatsächlich eine 9 geben aktuell.
Mhm. Ja, hat ja auf BGG auch eine 8,5, also scheint's. Bist ja nicht alleine. So
da vielleicht noch mal eine Frage tatsächlich. Wie kann man Kommazahlen geben bei BGG? Ich kann immer irgendwie nur da mit den Sternen Ganze geben.
Du musst einen Punkt machen, ne? 8,5.
Aber das habe ich schon mal. Dann macht er das irgendwie aber immer zu einer ganzen Zahl tatsächlich.
Ja, die 8,5. Also es gibt normalerweise, vergibst du tatsächlich nur die Sterne. Und die 8,5 ist ja quasi mathematisch hergeleitet von allen Bewertungen. Dementsprechend hast du da deine Punktzahlen dazwischen. Aber es gibt tatsächlich die ein oder andere App, die es dir erlaubt, einen Wert zwischen, also mit Kommastelle zu machen. Also MyBGG gab es damals. Zeit lang hatte ich ganz lange genutzt, bevor es quasi die BGG offizielle App gab. Da konnte man das. Genau.
Ja.
Coolio. Gib noch mal kurz die Daten durch.
Ja, Dune
War of Arrakis, rausgekommen 2024 bei Simon Global Limited, im deutschen Vertrieb bei Asmodee. Die Designer sind Marco Maggi und Francesco Nepitello. Ein Spiel von 1 bis 4 Spielern, wobei wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass es ein Zwei-Personen-Spiel ist. 120 Minuten, da könntest du vielleicht noch sagen, passt das oder ist das eher
episch? Nein.
Dachte ich mir schon.
Selbst wenn man das Spiel schon in und ich würde sogar fast sagen, wenn man es richtig gut kennt, dann dauert es ja eher sogar noch mal länger, weil man dann das so auf die Spitze treiben kann, es so lange wie möglich zu halten. Also nein, rechnet mal eher vor allen Dingen in der Erstpartie mit 3 bis 3,5 Stunden.
Ja, das ist schon ein Commitment. Ab 14 Jahren, Gewichtung oder Komplexität 3,6 von 5, also durchaus auch nicht so ganz einfach. Cool.
Das stimmt.
Dann machst du weiter, Basti, oder?
Ich? Bist du nicht dran? Ja, okay, ich
mach. I don't care. Ich bin zwar kein Freund vieler Worte, aber...
ja, nee, du bestimmt nicht. Ja, dann mache ich mal erstmal mit meinem kleineren Spiel weiter. Und zwar ein Zwei-Personen-Kartenspiel, Legespiel. Und zwar Instinct. Über das hatten wir ja geredet, als wir mit Board Game Circus
Johannes, hatten. Genau.
Genau, Johannes. Und das hatte mich ja sofort angesprochen, deswegen musste ich es natürlich auch ausprobieren, alleine schon, weil Wölfe drauf sind.
Genau.
Damit hat es gewonnen und deswegen, ne, ich muss nicht mehr sagen, kauft es euch, Wölfe. Super. Nein, Quatsch. Nee, also, es ist ein Legespiel, wir legen ein 4x4 Raster aus, aber wir puzzeln an diesem Raster beide. Also sprich, einer hat die weißen Karten, also die Karten sind identisch. Einer bekommt das weiße Deck und einer bekommt das schwarze Deck. Und diese Karten haben unterschiedliche Fähigkeiten und bringen unterschiedlich Punkte, je nachdem, wo sie liegen in diesem ganzen Raster. Das Coole daran ist halt die Interaktion, weil wenn zum Beispiel gibt es hier eine Katze, die möchte immer am Rand liegen. Dann verhindert natürlich der andere mit allen Möglichkeiten, wenn das Raster ja noch nicht voll ist und du hast halt nur eine Dreierreihe, dann legt er das einfach über die Katze und schon kannst du es nicht mehr werten. Ne? Also du kannst dadurch dem anderen schön in die Suppe spucken. Es gibt aber dann wiederum Karten, die das auch wieder aushebeln, indem du sie was tauschen könntest. Dann gibt es zum Beispiel einen Waschbär, der tauscht eine Position mit einer anderen Karte. Dann kannst du die Katze vielleicht dann doch wieder an den Rand bekommen. Und diese taktischen Möglichkeiten fand ich sehr cool. Sonst ist der Spielablauf ist eigentlich sehr simpel und schnell erklärt. Du wählst einfach eine Karte, du hast drei Karten auf der Hand. Wählst eine, legst sie verdeckt vor dich, dann decken beide gleichzeitig auf. Dann wird geguckt, wer die höhere Nummer hat und der darf als erstes legen. Danach legt der andere. Dann ziehst du wieder Karten nach und das Spiel geht wieder von vorne los. Und das machen wir so lange, bis dieses 4x4-Raster vollgepuzzelt ist und danach kommt es zur Wertung. Dann wird halt geguckt, manche bringen Punkte halt, weil sie zum Beispiel an anderen Tieren liegen oder an einer bestimmten Position. Oder du bekommst für gegnerische Karten oder für Reihen und Spalten Punkte, halt so dieses typische Lege regelmäßig. Was mich aber da sehr abgeholt hat, ist alleine die Optik. Also ich fand es super schön designt. Also muss ich sagen, ich mag ja dieses Schwarz-Weiß-Design und das hat mich abgeholt, auch wenn viele oder wenn ich sie gespielt habe, bei der Spinne vielleicht jetzt nicht so der Freund von waren, aber fand ich auch sehr schön designt, muss ich sagen. Die zum Beispiel möchte immer in der Ecke liegen. Oh Wunder, oh Wunder. Und die bringt dann Punkte. Und das alleine diese Möglichkeiten halt, dass du dem anderen das dann trotzdem verbauen kannst und diese Konfrontation, aber das halt in wirklich schnell gespielt. Ne? Ich meine, max 20 Minuten. Ich glaube, wir haben sogar schneller in 15 Minuten das durchgespielt gehabt immer bis jetzt. Das finde ich super. Also es ist wirklich ein schönes Spiel. Du kannst es überall mit hinschleppen. Es ist auch ein kleines Format. Sieht schön aus und du hast halt viele taktische Möglichkeiten, ne, durch diese unterschiedlichen Tiere, die dann diese Fähigkeiten haben. Und jeder kann diese Tiere haben. Es gibt dann zum Beispiel auch die Schlange. Die Schlange, wenn die aufgedeckt wird, muss die andere Karte entfernt werden, die aufgedeckt wurde. Die gibt es natürlich nur einmal, aber die kann halt jederzeit kommen. Das heißt, jeder mal musste bibbern, was legst du jetzt zum Beispiel, dann ist sie vielleicht gleich weg. So, und das, ja, diesen Move und so alles. Mir gefällt sowas. Also ich fand das sehr cool. Ja, Phil?
Es klingt ein wenig trocken. Also oder trocken kommt mir das, kommt, also ist das wirklich so ein konfrontatives Ding, so immer mit einem Lächeln, so haha, und jetzt darfst du nicht werten, etc. Oder ist das doch nicht so gemein?
Ja, es ist ja schon, weil du kannst ja zum Beispiel, gibt es den Hirsch, der schiebt die ganze Reihe zur Seite. So, das heißt, wenn du noch schieben kannst, ne, der schiebt so lange, wie du, bis es voll ist, bis du vier Reihen sozusagen voll hast. Und dann kannst du den natürlich, hast du zum Beispiel ein Tier, was Punkte für benachbarte eigene Karten hat und du schiebst den dann raus, dann hat er natürlich diese Punkte nicht mehr. Die sind dann flöten gegangen. Und es ist schon eigentlich die ganze Zeit da drauf. Aber du musst natürlich die ganze Zeit darauf achten, dass du dir, ne, nicht nur auf Konfrontation gehst und versuchst, ihn die ganze Zeit in die Suppe zu spucken, sondern auch selber Punkte zu machen. Okay. Das willst du ja auch, ne? Das heißt, du musst schon taktisch abwägen. Die Karten, ja. Genau, musst du abwägen, welche Karte du wann ausspielst. Du hast ja immer drei auf der Hand und spielst ja davon nur eine aus, ne? Du musst, selbst wenn du am Anfang halt, ne, zwei davon hast, du spielst nicht alle aus. Du kannst nicht alle ausspielen, weil es gibt mehr Karten, als du ausspielen kannst.
Okay.
So, und deswegen, also uns hat es sehr gut gefallen. Es kam sehr gut an. Ich finde es auch richtig cool. Also bei mir bleibt es auf jeden Fall in der Sammlung. Ich fand es cool. Wie gesagt, mich hat auch das Artwork halt so total abgeholt. Ne? Das kommt halt noch dazu.
Ja, verständlich. Also wenn man ja Fenris, ne, Wölfe, ja, da ist eine gewisse, ja, es ist ein gewisser Link da, wie man so schön sagt. wie würdest du es denn bewerten?
Ich würde es mit einer, ja, warte mal, mit einer 8. 8, ja.
Mit 8. Einer 8, okay.
Ja, weil ich es öfters schon gespielt habe und auch noch öfter spielen werde.
Also das Spiel ist auch krachneu, ne? Das gibt's
genau. Nicht mehr. Genau. Genau, das ist jetzt erst rausgekommen. Genau. Kannst bei, ja, genau, die Daten, zwei Personen, ne? Bei Board Game Circus erschienen. BGG, deswegen, weil es so neu ist, hat noch keine Wertung. Ist noch nichts drin.
Na, eine 8 ist drin.
Eine 8 ist drin.
Ja, von dir.
Ja, von mir, genau. Designer ist Udo Peisse, Artist Dana Peter. Ja, das, und es ist ab 10 Jahren. Ich denke, ja, 10 ist gut. Wenn zwei Kinder gegeneinander zocken würden, würde es auch funktionieren, sagen wir es mal so. Vom Verständnis her würde es ein 8-Jähriger auch hinkriegen. Nur ich glaube, taktisch würde wahrscheinlich der Erwachsene halt dann, der mehr spielt, halt doch einen gewissen Vorteil haben, würde ich sagen. Dann lieber Kinder unter sich, das würde funktionieren.
Ja, cool.
Wenn sie stressresistent sind. Ja, das und gemein werden kann.
Verlieren können kann man lernen.
Ja,
nicht wahr?
Die harte Tour oder auch die sanfte. Wie war
das? Ja.
Schön. Nee, cool, dann mache ich doch mal gleich weiter. Und zwar, jetzt hat ja jeder hier einmal erzählt, warum er sein Spiel mag und wie sehr das mit ihm verbunden ist. Dann kann ich als der Hop-Meeple, also der Hopfen-Meeple, natürlich gleich mit einem, sagen wir, Klassiker schon fast aufatmen. Und zwar die Tavernen im tiefen Tal. Ja, meine Damen und Herren, es geht um Bier und um Tavernen, wie es einem Hopfen-Meeple nicht schöner gefallen könnte. Warum, also ist ja keine Neuheit, warum bringe ich das jetzt auf? Ich habe es damals gefeiert, als es rausgekommen ist, habe es dann lange nicht gespielt, hatte dann irgendwann, gab es dann die Erweiterung mit Zusatzmodulen etc., habe es dann gekauft, die Erweiterung, habe es schön einsortiert und dann auch ewig nicht mehr gespielt. Und jetzt habe ich mal vor ein paar Tagen das ausgepackt und hatte gleich 5 Partien hintereinander. Also nicht an einem Abend, aber es waren tatsächlich hintereinander, weil ich habe nichts dazwischen gespielt. Und ja, es ist halt mega schön, mal wieder das auszupacken, es zu spielen, so ein bisschen Nostalgie zu schwelgen, allein von dem Artwork. Es ist ein Dennis Lohausen, der das Ganze gemacht, dementsprechend ist das schön anzuschauen. Und es gab ja mal eine Zeit, da gab es fast nur Artwork vom Dennis Lohausen. Heute ist er ja nicht mehr einer der ganz großen Namen, aber in meinem Herzen schon. Worum geht's denn nur ganz kurz als Abholer? Wir sind Wirte im tiefen Tal und haben unsere eigene Taverne und versuchen, die so gut wie möglich auszubauen und noch mehr Kunden anzulocken, noch mehr Stammgäste in unser Kartendeck reinzukriegen und ja, am meisten Punkte zu machen. Wir spielen das über mehrere Runden. Es gibt pro Runde, wie viele Phasen waren es? Also 7 Phasen, glaube ich. Genau, so um den Dreh. Also es ist relativ
lange her.
Die Phasen sind sehr fisselig aufgezogen, aber es ist eigentlich ein relativ einfaches Spiel zu lernen, aber diese kleine Hürde, weil es schon ein bisschen fisselig ist. Also was machen wir? Als erstes ziehen wir Karten auf, bis alle unsere Tische in unserer Wirtschaft bedeckt sind. Dann würfeln wir. Jeder hat 4 Würfel. Dann nehmen wir genau einen Würfel, geben dann unser, und ach so, jetzt musst du noch mal sagen, das finde ich nämlich total schön, unsere Würfel, wenn wir gewürfelt haben, legen wir auf einem Pappdeckel, also einen Bierdeckel, ne?
Bierdeckel.
Und von dem nimmst du dann einen Würfel runter und dann gibst du quasi deinen Bierdeckel an den nächsten weiter und kriegst von deinem anderen Nachbar eben seinen Bierdeckel rübergesetzt. Und so draften wir alle entsprechend einen Würfel. Die Würfel werden dann platziert, denn auf den Karten, also das sind unsere Stammgäste, aber es können auch Bedienstete sein. Die haben Würfelwerte, die setzt es dann entsprechend drauf. Dafür kriegst du entweder Geld oder Bier etc. Und dann musst du eben dieses Geld und dieses Bier ausgeben. Mit Geld kaufst du dir Upgrades, damit du mehr Würfel bekommst, damit du mehr Bier produzieren kannst, mehr Geld produzieren kannst. Und mit Bier kannst du dir neue Kundschaft anlocken beziehungsweise kaufen. Genau, das machen wir dann so lange, bis wir eben diese ganzen Runden durchgespielt haben. Und genau, das sind 8 Runden. Und dann hat der mit den meisten Punkten entsprechend gewonnen. Man gewinnt eigentlich durch die ganzen Karten, die man sich dazu kauft. Die haben entsprechend einen Wert. Wenn man Upgrades in seiner Wirtschaft macht, kriegt man dann einen Adligen, der hat 10 Punkte. Also man sollte schon viel an seiner Wirtschaft arbeiten. So, das war das Grundspiel. Und das ist schon relativ, ja, kennerspiellastig, leichtes Kennerspiel, würde ich sagen.
Jetzt gibt es da aber schon im Grundspiel, also im Taverne, also im tiefen Tal Base Game, gibt es schon 4 weitere Module. Da kommt Schnaps dazu, da kommen dann noch zusätzliche Gäste rein, also die geben dir zusätzliche Möglichkeiten. Gaukler gibt es dann noch, die geben dir auch nochmal zusätzliche Ausgabemöglichkeiten für diesen Schnaps oder für Geld oder für Bier. Dann gibt es noch ein Gästebuch, in dem man sich eintragen kann und eine Leiste, die man entsprechend läuft. Das ist schon mal total, wie soll ich sagen, das bläht das Spiel schon weiter auf zu einem größeren Kennerspiel. Und dann mit der Erweiterung Zimmer frei kommt dann noch mal mehr Tableau für jeden Einzelnen mit, wo du dann halt zusätzlich noch ein Dach hast, wo du Betten hast. Da kannst du dann eben entsprechend auch noch Kundschaft einquartieren. Die erlaubt es dir dann noch mal zusätzliche Aktionen auszuführen oder Boni abzugreifen. Dann hast du noch einen Weinkeller. Dann kannst du noch gucken, dass du einen individuellen Wirt hast, also sprich, dass jeder komplett unterschiedlich startet mit unterschiedlichen Bedingungen. Das ist wirklich so ein bisschen asymmetrisch an der Stelle wird. Ja, und es macht einfach Bock. Ich bin so froh, dieses Spiel wieder entdeckt zu haben. Es ist ein Wohlfühlspiel. Du baust dir halt was auf. Du kriegst immer was. Also Wohlfühlspiel muss ein bisschen relativieren, weil also es ist halt cool. Du baust halt vor dir was auf. Was aber so ein Manko ist, jemand kann einfach wegrennen an Punkte und den wirst du auch irgendwie nicht mehr einfangen können. Aber ich finde, bei dem Spiel geht's gar nicht so groß darum, zu gewinnen. Geht's zumindest mal mir so. Dann geht viel eher quasi diese Wirtschaft irgendwie aufzubauen. Und diese Mischung zwischen, ich baue mir also ein Kartendeck zusammen mit Kundschaft und mit Bediensteten und eben dieses Glück mit den Würfeln und diesen Push-Your-Luck-Elementen in dem Spiel macht das halt zu einer echt coolen Kombi, die dann halt echt cool auf dem Tisch ausschaut und schön gespielt ist. Daher, ja, bin ich echt froh, es wieder gespielt zu haben und werde es auch weiterhin spielen. Ich nehme an, ihr kennt das Spiel auch, oder?
Ja, auf alle Fälle. Und ich mag es auch sehr. Und jedes Mal, wenn ich jemanden darüber reden höre, denke ich mir, ich müsste es jetzt auch mal endlich wieder spielen. An meinen guten Kumpel Fredde, wenn du das hörst, du hast es immer noch von mir ausgeliehen, spiel es entweder endlich oder packst an so einen Abend ein oder gib es mir wieder. Nein, aber ich finde es echt super und ich weiß gar nicht, ob du so, in dem Spiel, finde ich, steckt auch so viel Liebe zum Detail einfach drin. Absolut, zum Beispiel das ist angefangen bei diesem Bierdeckel, die man rumgibt. Da sind auch so Striche drauf, wie man es so typisch von der Kneipe kennt. Und glaube ich sogar die Abdrücke von so einem Bierglas. Korrekt, dann bei dem Gästebuch, da sind dann so Plättchen mit Unterschriften, wo auch ganz viele unterschiedliche dabei sind. Ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht von dem Verlag sind oder von den Spieletestern des Spiels oder dergleichen. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir das noch sagen. Ich habe das bisher noch bei keinem anderen Spiel so richtig gesehen, dass man seine Taverne oder dass man irgendwas aufbaut, aber dadurch diese Plättchen anhebt, umdreht und dass dann auch ein Artwork entsprechend zu dieser Taverne, die man hat, dann auf einmal auftaucht mit der extra Wirtin oder eben halt einem extra Tisch, wo man dann neue Gäste bewirten kann. Das finde ich echt so, so klasse einfach. Und das habe ich irgendwie eigentlich noch in keinem anderen Spiel so gesehen.
Tatsächlich, es gibt natürlich Spiele, wo du dann Sachen umdrehst etc., sei es jetzt zum Beispiel, wie hieß das, Robin Hood von Cosmos, ne? Was ein bisschen in die andere Richtung geht. Aber das war ja Story, ja. Hier ist es tatsächlich so, dass du wirklich dein Tableau manipulierst und physisch umdrehst. Das hat schon einen Charme, da gebe ich dir absolut recht. Und das habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Aber das, was du gesagt hast, auch mit dem Artwork, dass das wirklich stark individuell ist. Also das ist halt, ne, da sind einige Karten, die einfach gleich ausschauen, aber wenn man genauer hinguckt, gibt's hier und da dann doch ein bisschen Unterschied. Also da ist plötzlich eine Maus im Hintergrund drin oder wie du sagst, ne, die Bierdeckel sind alle unterschiedlich, sind zwar alle quasi im Grundmuster dasselbe, aber dadurch, dass der eine einen Klecks drauf hat, bei dem anderen steht irgendwie was drauf, was weiß ich, hab dich lieb oder ein Herzchen drauf gekritzelt. Ne, das, was man halt macht, wenn man quasi gelangweilt auf seinen Kumpel wartet, um schon das erste Bier sich reinstellt in so einer Taverne.
Und was auch tatsächlich noch sehr cool ist natürlich, dass auch jede Taverne ihren eigenen Namen hat. Also ich glaube, ich erinnere mich noch an den goldenen Löwen oder
genau, die blaue Forelle. Fisch
oder die blaue Forelle.
Der grüne Klee.
Die grüne Klee, genau.
Der rote Stier.
Ja, ja. Ist bei Zimmerfrei, kommen keine neuen irgendwie dazu, oder ne? Das ist rein auf ihr Modul. Weil das wäre natürlich eigentlich noch sowas, vielleicht so eine Art, ich meine, man kann es auch selber irgendwie basteln wahrscheinlich oder sowas, man vielleicht so ein Feld hat, wo man dann seinen eigenen Namen reinschreibt. Das erinnert mich auch gerade, ich gucke gerade auch wieder so ein bisschen How I Met Your Mother, da träumen sie auch davon, eine eigene Bar zu machen. Und mein Traum wäre eigentlich, meine Bar dann auch Puzzles zu nennen, meine Taverne.
Ja, cool. Nee, genau. Dann komme ich zum Schluss. Die Taverne im tiefen Tag 2019 ist rausgekommen. Zwei Jahre später auch die Erweiterung. Ein Spiel von Wolfgang Barsch. Das Artwork von Dennis Lohausen. Spiel von 2 bis 4 Personen. Dauert etwa 60 Minuten. Mit 4 Personen dauert es schon ein bisschen länger, gerade mit allen Modulen. Da darf man sich an der Stelle nichts vormachen. Ab 12 Jahren mit einer Komplexität von 2,7. Ich würde sagen, mit den ganzen Modulen drin durchaus um die 3, aber es ist und bleibt ein Kennerspiel mit Glückselementen. Ja, also Emox total, ich gebe dem eine, also damals war es schon eine 8 und das ist auf eine 9 gerade angewachsen. Ich finde es schön, dass auch das ist einfach, das ist nicht schlechter geworden, das ist nochmal gereift, ja. Genau.
Das hat es auch BGG.
BGG hat 7,6.
Ich hätte es jetzt auch höher geratet. Ist auch so ein Spiel, was wir immer gerne mal wieder spielen. Ist auch so ein Wohlfühlspiel.
Ja.
Muss ich sagen. Ja. Hey, sehr cool. Ja, dann kommen wir zum anderen Film. Und zu deinem zweiten Spiel.
Genau. Mein zweites Spiel ist relativ aktuell auch, glaube ich. Jetzt nicht so aktuell hier wie Dein Instinkt. Ah, also es hat auch schon auch ein paar Wertungen, 2500, um genau zu sein. Aber glaube ich doch noch bei einigen, ja doch, man sieht es doch noch sehr oft auf Instagram und Co. Und zwar geht es um ein Spiel, was bei Strohmann Games rausgekommen ist und was von einigen betitelt wird als Everdell Killer. Vielleicht auch ein bisschen mit einem zwinkernden Auge gesagt, weil sobald man irgendwelche ähnlichen Mechanismen in Spielen entdeckt, dann ja, stehen die direkt in Konkurrenz miteinander. Ich erinnere mich doch noch sehr gut an Dune Imperium und die verlorenen Ruinen von Arnak. Team Dune, wer könnte es ahnen bei mir? Nein, ich rede hier von Wundersame Wesen oder im Original Wondrous Creatures. Ein Spiel, was, glaube ich, vielen schon über den Weg gelaufen ist, alleine schon wegen der ja, Optik. Und die ist wirklich wunderschön. Also die Sophia Kang, die das hier ja illustriert hat, hat sich hier wirklich alle Mühe gegeben, hier wunderschöne, fantasievolle Wesen, diese wundersamen Wesen zu gestalten. Und es hat auf jeden Fall schon allein einen Aufforderungscharakter, wenn man dieses Spiel aufgebaut sieht. Es hat auch eine Sache, da kriegt man mich immer mit, bedruckte Holzmiepel. Ich finde, es kann nicht genug bedruckte Holzmiepel geben. Ich mag auch sehr gerne Minis und ich versuche auch nach Möglichkeit bei meinen Lieblingsspielen die ja noch immer anzumalen, aber ja, die Zeit fehlt halt auch manchmal und deswegen finde ich, ist so bedruckte Holzmiepel immer so ein richtig schöner Mittelweg und die finde ich halt echt klasse. Nicht nur haben wir da ja verschiedene Worker, die halt auch Wesen darstellen, sondern auch ja spezielle Arbeiter, Kapitäne, die man sogar physisch auf seine anderen Arbeiter, weil die so ein bisschen wie Reittiere sitzt, mit Magneten drauf sitzt, also auch nochmal so ein kleines spielerisches Gimmick hat. Ja, also das stößt einfach, das guckt einen einfach direkt an und man denkt sich, ja, da habe ich Lust, das zu spielen. Aber wie spielt es denn jetzt eigentlich und woher kommt die Verbindung zu Everdell? Geschichte ist, dass wir eine geheimnisvolle Insel entdecken, wo neue wundersame Wesen zu finden sind und wir wollen gerne ein Reservat errichten mit diesem wundersamen Wesen, hat so ein bisschen dadurch Jurassic Park Vibes fast schon. Man möchte sich vielleicht so seinen eigenen Park dann mit den wundersamen Wesen aufbauen. Alles natürlich artgerecht, ne? Versteht sich. Und naja, jedenfalls auf dieser Insel können wir unsere Arbeiter, 3 in der Zahl gibt es, und das sind eben halt so ja leicht längliche Holzmiepel, die auch ja wundersame Wesen sind. Die kann man da platzieren und das Besondere ist, es ist beim klassischen Worker-Placement-Spiel ist es ja so, man stellt seinen Arbeiter auf ein Feld und bekommt dann das entsprechende, was abgedruckt ist. Meistens eine Ressource, vielleicht eine Aktion, eine extra Karte, was auch immer. Hier ist es so, man besetzt 2 Felder, auf denen nichts drauf ist in der Regel sondern es ist interessant, was um diese Felder drumherum ist. Weil dort sind meistens Symbole von Ressourcen beziehungsweise Biomen. Ich glaube, es sind 5 verschiedene, die es da an der Zahl gibt. Und dann kann man sich aussuchen, wenn man jetzt zum Beispiel an zwei Blumenfeldern ist, dann kann man sich aussuchen, ja, ich will jetzt zweimal diese Blumenressource oder in der Auslage, wo eben halt neue wundersame Wesen liegen, die man ja sich dazu holen kann. Man kann sich auch aussuchen, die haben alle nämlich in der Ecke so eben halt auch das jeweilige Symbol, weil es auch ein Biom-Symbol ist, kann man sich dann auf die Hand nehmen. Dann ist immer die Abwägung, will ich jetzt die Ressourcen, um vielleicht Karten zu spielen, die ich schon auf der Hand habe, oder will ich eben halt dieses Wesen, um das dann vielleicht in einer der nächsten Züge von mir zu spielen. Zusätzlich gibt es noch in manchen Feldern kleine Zusatzaktionen, die man sich einfangen kann. Da kriegt man dann auch thematisch so schön so Fangnetze. Und damit kann man dann Zusatzaktionen machen, wie nochmal eine neue Karte ziehen oder teilweise auch sogar eine extra Karte spielen. Genau. Und da allein ist vielleicht noch nicht so ganz der Everdell-Vergleich erkennbar, aber spätestens bei den Karten, weil die haben recht ähnliche Effekte auch wie bei Everdell. Und die erfinden das Rad jetzt auch nicht wirklich neu. Da haben wir dann Soforteffekte, wenn wir eine Karte ausspielen. Da haben wir dann ja Punkte, die es am Ende des Spiels gibt. Da gibt es ja die, beziehungsweise das ist halt noch neu im Vergleich so zu Everdell, dass man eben halt, wenn man auch seine Arbeiter zurückholt, da Karten triggern kann. Genau. Und es gibt auch noch zum Beispiel eine, da kann man dann Energie drauflegen und damit kann man dann so eine freie Aktion machen, wenn man da eben halt Energie drauf hat. Und Energie kriegt man durch verschiedenste andere Karteneffekte halt dann auch wieder und hat dann nochmal mehr Möglichkeiten. Man baut sich also eine Engine halt auf. Besonderheit hier auch dabei, man kann so viele Karten in sein Reservat spielen, wie man will. Und ja, und versucht da eben halt was möglichst Punktebringendes zu machen. Dann hat es noch so etwas, was so ein bisschen an Archinova erinnert, denn es gibt nämlich Ziele, die ausgelegt sind und die haben meistens damit zu tun, wie viele verschiedene Tiere man in seinem Reservat hat, weil neben den Biomsymbolen gibt es eben halt auch noch Tiersymbole. Das sind dann Reptilien, Vögel, Fische und dergleichen und dann muss man eine gewisse Anzahl haben und da kann man eben halt in seinem Zug auch sagen, ich möchte jetzt gerne dieses Ziel erfüllen und dann kriegt man eine Trophäe. Und man kann zudem sich noch einen kleinen Extra-Bonus freischalten. Zum Beispiel, dass man 2 Gratis-Ressourcen bekommt oder dass man einen bestimmten Typ von Karten nochmal in seinem Reservat aktivieren kann. Genau, ja, und so spielt sich das Ganze eben halt munter vor sich hin. Und es war so, als ich es am Anfang das erste Mal gespielt habe, war ich ehrlich gesagt ziemlich überfordert, weil ich habe vielleicht auch eine falsche Einschätzung gehabt. Ich habe eine Erstpartie Seti gehabt. Und dann dachte ich auch als Erstpartie direkt dann hinterher. Und ich glaube, das hat mich ein bisschen überfordert, weil dieses Spiel zwar sehr süß und knuffig aussieht, aber da doch viel mehr Tiefe drin steckt und man sehr viel grübeln kann. Und das kann dann vielleicht manchmal ein bisschen viel sein. Dann habe ich es aber nochmal solo und mit 4 Leuten gespielt. Und jetzt muss ich sagen, es gefällt mir schon immer besser tatsächlich. Also weil es da wirklich viele Möglichkeiten gibt und es Spaß macht, auch die verschiedenen Kapitäne, das sind halt nochmal so quasi die Special Worker, kennenzulernen, weil die haben immer noch mal einen kleinen extra Kniff von einer besonderen Fähigkeit, die man sich dann wiederum auch freischaltet, wenn man seine erste Trophäe in dem Spiel erhält. Deswegen will man die auch möglichst früh bekommen. Das Einzige, das wollte ich auch als Letztes noch sagen. Das Einzige, was ich an dem Spiel leider nicht so toll finde, ist, so toll die Optik auch ist, es ist vollkommen, geht dann im Spiel unter. Während ich bei Everdell das Ganze so habe, dass ich denke, ach, wie toll, ich habe einen Bezug zu der Karte, das hier ist jetzt hier meine Universität und dann dadurch kann ich den Doktor noch mit reinspielen. Und dadurch, dass ich auch nur 15 Karten in meine Stadt spielen kann bei Everdell, habe ich einfach viel mehr einen Bezug dazu. Ich sag auch tatsächlich immer gerne, wenn ich Kartenspiele spiele und Karten ausspiele, die Namen der Karten. Hier bei Wundersame Wesen mache ich das nicht. Erstens, weil diese Namen manchmal echt schwierig auszusprechen sind und weil es eh vollkommen egal ist. Du spielst sie aus, erklärst den Effekt und das war's in dem Prinzip. Also das Thema geht leider ziemlich schnell unter und deswegen gefällt mir Everdell halt auch deutlich besser. Aber es ist trotzdem ein echt schönes Spiel und ich würde es auch gerne noch ein bisschen weiter spielen und kennenlernen und aktuell würde ich ihm eine 7,5 geben mit Tendenz vielleicht sogar zu 8.
Also ich bin an dem Spiel schon 2-3 Mal vorbeigelaufen und weiß immer noch nicht, also es hat mich noch nie wirklich angemacht. Also jetzt erstmal die Pro-Kunde-Punkte, die ich ganz cool fand, ist tatsächlich, ja, es sieht cute aus, ne? Es sieht süß aus, du hast halt diese Holzteile, die Meeple können ja teilweise auch diese Tiere reiten.
Ja, das sieht aber ein bisschen spooky aus.
Ja, aber ich meine, ne, also es ist etwas, wo du sagst, auf dem Tisch schaut das sicherlich cool aus. Aber dann jetzt auch, ne, mit dem, was ich gelesen habe bis dato und mit dem, was du auch erzählst, ist das für mich eigentlich relativ schnell, komme ich zu einem Punkt, wo ich dann sage, das ist eine Mischung von ein paar Spielen jetzt. Hat das Ding ein Alleinstellungsmerkmal, wo du sagst, oh ja, ey, das macht es besonders? Oder ist das einfach so ein Ding, ja, ich versuche jetzt mal wieder so ein paar Elemente, gut, am Ende des Tages, ne, das die Spiele, alle Spiele erfinden ja das Rad nicht so ganz neu, aber ach, alle haben so ein gewissen, ja, also sehr wenige Spiele erfinden das Rad neu. Ich will nur damit sagen, ne, es gibt so ein paar Spiele, die einfach mit dem Thema und mit der Kombination von bestimmten Mechaniken und Mechanismen einfach groß punkten. Und hier habe ich das Gefühl, hier hat man einfach von verschiedenen Spielen was genommen, bewusst genommen und die irgendwie versucht zusammenzubringen. Und da frage ich mich, reicht das oder habe ich das, ist das immer nur noch das Gefühl, dass, okay, das ist ein halber Klon von hier, ein Viertelklon von da? Wie würdest also, du das sagen, Philipp?
Ja, also zwei Sachen möchte ich damit dazu vielleicht einmal sagen. Einmal glaube ich, wenn man Vielspieler ist, und ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber wenn ich bei Phil so in den Hintergrund schaue, würde ich mal behaupten, ja, du bist ein Vielspieler. Ja. Dann ist es, glaube ich, halt einfach wirklich so, dann hast du wahrscheinlich schon das ein oder andere Spiel gespielt, was im Prinzip wie dieses Spiel halt auch ist. Und wenn dann eben halt noch nicht mal das Thema so wirklich durchscheint, dann ist es halt wirklich so, glaube ich, etwas, wo ich würde auf jeden Fall sagen, probier es aus, wenn es sich irgendwie ergibt, mach dir dein eigenes Bild, weil es wirklich so ein paar echt coole Mechaniken halt auch an der Stelle einfach hat und optisch auch einfach ja sehr gefällig ist. Aber ja, man braucht es auch jetzt nicht unbedingt, meiner Meinung nach. Das andere, was ganz interessant war, wo ich mit jemandem geschrieben hatte, war, da war nämlich auch die Diskussion, dass mir nämlich Everdell besser gefallen hat und ihr aber eben halt mehr wundersame Wesen. Und sie hat halt gesagt, sie findet halt ganz schön, dass man halt noch mehr Möglichkeiten hat, noch mehr grübeln kann und es sich mehr auf die Mechanik fokussiert. Dass sie eben halt bei Everdell manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, ja, man hat dann irgendwie so begrenzt Möglichkeiten und ja, es ist, irgendwann hat man auch vor allen Dingen seine Engine irgendwie raus und dann macht man doch irgendwie mal das Gleiche. Vor allen Dingen, weil man eben halt ja die Karten spielen kann, die Gebäude und dann dadurch gratis andere Karten spielen kann und dann will man bewusst halt die Karten spielen. Und hier hat man einfach viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Optionen und das stimmt auf jeden Fall. Also wenn man wirklich wenn man, glaube ich, durch und durch ein Eurogamer ist, dann sagt man vielleicht eher, jo, wundersame Wesen als Everdell. Aber wenn man auch so ein bisschen mehr gerne auch, ja, ich sage immer Rollenspielen dazu am Tisch, aber halt auch einfach so ein bisschen das Thema so lebt, wenn man so sagt, ah, okay, jetzt habe ich hier den und den in meine Stadt geholt und dann vielleicht noch so eine kleine Anekdote dazu erzählt oder was weiß ich, ne, dann finde ich Everdell einfach deutlich sympathischer. Und vor allen Dingen halt macht es mir tatsächlich so Kopfschmerzen. Das kann vielleicht daran liegen einfach, weil ich es jetzt nur dreimal gespielt habe. Aber selbst in der dritten Partie war es einfach so, also Analysis Paralysis pur manchmal tatsächlich.
Okay. Dann werde ich es mir mal anschauen. Ich bin ja eigentlich eher der Eurogamer. Ich brauche ja nicht so viel Thema, außer es hat was mit Bier zu tun oder Taverne.
Einfach auf Thema.
Aber ja, also diese eine Bemerkung, die du jetzt gemacht hast, dass eben man da mehr Möglichkeiten hat als bei Everdell, weil Everdell hat verdammt viele Möglichkeiten, vor allem dann, wenn du die Erweiterung dazu nimmst. Ja, dann sollte ich es mir dann anschauen.
Cool. Ja, dazu soll ich vielleicht nur kurz sagen, also ich habe tatsächlich, glaube ich, nur zwei Everdell-Erweiterungen bisher gespielt und Belfair ist, glaube ich, ja noch nicht mal eine richtige Erweiterung. Von daher...
Sind auch nicht alle gut.
ja, also ich rede jetzt eher so vom Base-Game, so, ja. Wo ich tatsächlich sogar fast schon sage, also Everdell finde ich, das braucht fast schon gar keine Erweiterung, das mag ich auch so immer noch richtig gerne. Ich bin auch sehr gespannt jetzt auf die Duo-Variante, aber das ist ein anderes Thema. Guck's dir an, wundersame Wesen.
Will do. Dann gebe ich nochmal kurz die Eckdaten. Wundersame Wesen, 2024 rausgekommen, im Englischen bei Bad Comet. Im Deutschen bei Strohmann Games, genau.
Yep.
Dann ist es ein Spiel für 1-4 Personen, 40 bis 80 Minuten, ab 14 Jahre. Also die gehen da schon ein bisschen höher, mit einer Komplexität von, sagen wir mal, 3 von 5. Genau. Genau, hier Designer Guillaume C. W. und Artist ist Sophia Kang. Kennt man die, Sophia Kang? Ah, Life of Amazon, ja, und Wild Serengeti hat die gemacht. Genau. Hat man ja auch schon mal hier. Deswegen
ich erkenne ein Muster.
Genau. Das ist bei Artists gar nicht so unwahrscheinlich. Ist sehr gut. Dann, Basti, mach du doch mal weiter.
Ja, ich bin zum Beispiel jemand, der gerne Thema hat. Und deswegen habe ich mir Pergola geholt. So, weil ich gerne im Garten arbeite. Nein.
Kommst vorbei.
Nein, ich arbeite auch nicht gerne im Garten, aber ich dachte mir, auf dem Brett geht das. Also das ist im Grund, ich liege gerne im Garten. Ja, Pergola ist das neue Spiel von Asmodee und Rebel Studios, also bei Asmodee erschienen. Und es hat ein, ja, Naturthema, was ich sowieso immer ganz cool finde. Und ja, was machen wir ja? Wir gestalten unseren eigenen Garten. Und dementsprechend bekommt jeder Spieler einen Garten, also eine Tafel, eine Gartentafel. Und dort können wir dann verschiedene Pflanzen, ja, wachsen lassen. Also sprich zum Beispiel Waldreben, Stockmalven, Magnolien, Lavendelblüten. Und diese verschiedenen, ja, Pflanzen können dann auch eine Heimat für Tiere geben, zum Beispiel Schmetterlinge, Bienen oder Marienkäfer. Und diese Marienkäfer und diese ganze, das gesamte Material ist schon mal super cool, finde ich. Also alleine schon diese kleinen Mini-Bienen aus Holz, dann die Marienkäfer und die Schmetterlinge, das hat mich schon total geflasht gehabt, fand ich total cool. Und man muss auch sagen, alleine schon mal der Schachteleinsatz, weil du den als Spielfeld in der Mitte hast, hast du einen Teich, also sozusagen in deinem Garten gibt es noch einen Teich und dort kann sich der Frosch dann bewegen, den du auch hast, auch eine Holzfigur, die auch bedruckt ist, fand ich auch schon mal richtig cool. Dann hast du sozusagen alles schon mal da drunter, kannst die Werkzeuge, weil, was machen wir? Wir machen für verschiedene Aktionen aus jede Runde, da wählen wir aus 4 Aktionen ein Werkzeug, was dort immer dran liegt. Das heißt, es könnte ein Schaufeln, ein Recheln, eine Pflanzenkelle oder ein Haken sein. Und da diese bringen dir nochmal zusätzliche Aktionen oder Gegenstände, sprich also entweder Blumen oder halt auch Tiere, die du dann einsetzen kannst. Und diese Aktionen sind dann zum Beispiel sowas wie, du kannst halt deine Tiere bewegen, weil falls du einen Marienkäfer schon bekommst, hast aber keine Pflanze frei, ist der natürlich frei in deinem Garten am Rumfliegen. Und damit du den auf diese Pflanze bekommst, brauchst du natürlich eine Bewegen-Aktion. Und diese kannst du auch über dieses Board, diese Aktionstafel erhalten. Dann kannst du Blätter erhalten. Diese Blätter bringen dir Punkte am Ende für jedes unterschiedliche Blatt, also unterschiedliche Farbe. Und diese bringen dir aber auch Boni mit, wo du so einen Soforteffekt erhältst. Auch wieder Tiere, Bewegungen und so weiter. Dann gibt es noch einen Wasserfall, was ich auch sehr cool fand. Der liegt immer rechts an dem Garten an. Da hast du 2 Tropfen, die bewegen sich diesen Wasserfall runter. Und dort bekommst du halt auch wieder Boni, also wieder sprich Tiere. Und ganz unten gibt es dann so, für die Endwertung gibt es dann halt da noch Aktionsmöglichkeiten. Also sprich, ich habe es nicht geschafft bei meinen jetzigen, aber man muss halt gucken, auf was man sich spezialisiert. Das ist aber eigentlich ganz gut austariert, fand ich, weil wir haben unterschiedlich jetzt mehrere Partien unterschiedlich gespielt, aber irgendwie haben wir immer uns sehr nah aneinander von den Punkten gefunden. Und das fand ich auch wieder sehr cool. Bei Phil nicht.
Weiß ich nicht. Nee, doch. Also die Punkte waren immer relativ nah beieinander, ja.
Ja, ne? Das fand ich ja schon. Also klar, es ist ein Punktesalat, weil du bekommst halt aus sehr vielen Sachen Punkte. Also du kannst also alles bringt dir eigentlich Punkte.
Genau.
Du musst es nur richtig so gesehen, ja. Genau. Also du hast Sets aus dem Waldreben, bringen dir Punkte, die Stockmalven, je nach Höhe, dann wo der Schmetterling sich befindet, die Magnolien, wie hoch sie sind, wie viele Marienkäfer in einer Reihe sind, bringen dir Punkte, dann die Lavendelblätter, die Blüten, wenn dann da die Bienen drauf sitzen, bringen dir Punkte und so weiter und so fort. Das bringt dir alles Punkte, also so gesehen. da kann man vielleicht schon mal leicht die Übersicht verlieren, obwohl ich hier wirklich sagen muss, ist gar nicht so passiert, weil ich habe einfach so für mich immer gepuzzelt und meine Mitspieler haben so für sich gepuzzelt. Irgendwie hat keiner, also es ist wenig, sagen wir mal, in der Hinsicht Interaktion, außer dieses Wettrennen um die Seerosen, weil in der Mitte gibt es halt Libellen. Und der Frosch kann dann halt, wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, vier Waldreben hast oder vier Stockmalven, dann kannst du dir eine Libelle nehmen. Wenn du mit dem Frosch auf diese Libelle ziehst, bekommst du die höherwertige Libelle. Und wenn du dann der Zweite bist, bekommst du halt nur noch die bisschen niedrigere. Ich glaube, 3 Punkte, 6 und 3 Punkte sind das genau.
5, 3, 1, ja.
Ja, genau. Und das ist halt so... Das so ein bisschen dieser Wettrennmechanismus, aber das ist auch das Einzige, glaube ich.
Also nee, du hast zwei, du hast eigentlich zwei. Du hast ja einmal, welches Werkzeug nehme ich, ne? Also da ist ja vielleicht nochmal diese Interaktion, dass jetzt genau das hätte ich gebraucht mit der Kombination, das wäre schön gewesen, aber da tut es dir nie wirklich weh. Und ja, aber wie du sagst, sagen, ist genau. Eben dieser Frosch-Geschichte, dass jemand dann halt vielleicht dir 2 Punkte mehr abgrast, als du hast. Ja. Im aber Spiel zu vier, im Spiel zu viert hast du tatsächlich geht einer leer aus.
Ja. Ja, aber selbst das schadet nicht so wirklich, habe ich gemerkt, weil jetzt zum Beispiel Mitspieler hatte alle hohen Libellen und ich hatte nur noch die zweiten Libellen und trotzdem waren wir sehr nah aneinander, also am Ende. Das ist auch nicht so, dass man dann sagt, ah, oh, nee, das ist ganz doof. Und was ich wirklich sagen musste, es war so ein bisschen meditativ. Also sprich, ich war so die ganze Zeit so, wie ich das mit dem Puzzeln da mache und wie ich mir das da am besten gestalte. Und man kommt dann auch so ein bisschen dazu, was ich hatte. Man versucht den Garten wirklich so ein bisschen zu gestalten und richtig zu puzzeln, dass er schön aussieht. Was ja überhaupt nichts mit dem Spielprinzip zu tun hat, aber irgendwie war das halt, hat man muss, sich dazu noch ein bisschen gebracht.
Genau, man muss nämlich wissen, dass man ein Tableau hat und auf dem Tableau ist nicht wirklich vorgegeben, wo du was hinlegst.
Genau, das ist einfach nur ein Bild
vom Garten. Genau, ein Bild von einem Garten und dann legst du halt die Dinger dahin, wie du möchtest, wobei du eigentlich aber das immer weiter ausbaust. Also kannst jetzt, wenn du mal einen Goalie kriegst, nicht auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite machen, sondern die bauen aufeinander auf.
Ja. Genau. Das ist zum Beispiel bei Magnolien, wenn du die erste gesetzt hast, die es freisetzt, kannst du freisetzen und danach müssen die anderen auf diese aufgebaut werden. Du kannst die danach nicht dann nebeneinander setzen. Genau. Zum Beispiel. So. Ja, also mich hat das total geflasht. Ich fand es cool. Also ich mag ja auch den Zeichenstil an sich. Auch wenn du jetzt sagst, erinnert dich nicht an Meadow, aber ja, es ist derselbe Artist.
Es ist dieselbe Artist, genau. Es genau. Ist Carolina Kijak. Aber ich finde, also dadurch, dass du bei Pergola keine Karten hast, sondern eben eigentlich nur deinen Hintergrund und du darauf irgendwie dann deine Blumen und Insekten pflanzt, während du bei Meadow eben ganz viele Karten hast mit gefühlt individuellem Artwork, habe ich da nicht so schnell diese Verbindung. Aber ich habe es auch gespielt. Ich wollte ich glaube, das ist hier jetzt eine Doppel-Review an der Stelle, ja. Weil ich war nicht so begeistert von dem Spiel.
Was?
Sagen wir mal so, ja, also, Wahnsinn vom Material, vom Aussehen her echt super.
Obwohl es auch Kritik am Material gibt, ne, wieder von dem, ich bieg mich hoch, ne, also muss ich sagen, nicht das Tableau, also die Gartentafeln fand ich waren in Ordnung, ne, die waren, aber in der Mitte, die Teichtafel, die biegt sich.
Ja, also bei mir nicht, ja. Kann es sein, dass vielleicht individuell ist. Gut,
wir hatten das auch das erste Mal draußen gespielt, vielleicht Hitze, keine Ahnung, genau. Aber war doof.
Aber, also das Material ist cool, ne, also du hast ja wirklich deine, ne, du weißt ganz genau, wie viele Züge du noch hast, weil du hast ja deinen kleinen Blumentopf, in dem du deine Werkzeuge reinstellst. Ja. Ne? Also du
dadurch nimmst hast du genau 15 Züge.
Genau, richtig. Genau. Und das ist cool, ne? Diese Idee und diese Präsenz, das ist echt mega cool. Da brauchst du, ne? Da können sich viele Spiele davon eine Scheibe abschneiden. Es reicht mir nur nicht. Es ist solitär, ja. Gegen solitäre Spiele habe ich nicht großartig. Ich bin Eurogamer. Kann ich dir 1000 Spiele nennen, die auch kaum Interaktion haben. Ich find's für mich persönlich zu wenig. Es ist halt ein Familienspiel und du musst halt irgendwie gucken, wie du dich da hinziehst. Und genau das ist halt wieder das Problem. Also für mich ist es nichts. Ich mag ein Naturthema, okay, Haken dran. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber ich habe ein Problem, wenn man mich jetzt fragen würde, würdest du das empfehlen? Warum? Es hat doch relativ viel Regeln. Also die Grundregeln sind verdammt einfach, aber die Wertungsregeln sind nicht so ganz trivial. Heißt, jemanden, der komplett neu im Brettspiel ist, der wird da schon eine größere Hürde haben. Was gibt denn jetzt wie viel Punkte? Und was ist denn jetzt der nächste sinnvolle Schritt, um jetzt die nächsten guten Punkte zu machen? Und das ist in diesem Spiel nicht so wirklich klar. Und du kannst es auch gar nicht wirklich denken, weil, sag mal, ne, was du bekommst, kommt über die Werkzeuge. Und die Werkzeuge sind ständig in Bewegung, weil ne, da ist, geht immer mal wieder einer weg, dann wird es wieder nachgezogen. Also kannst nie so ganz sicher sein, dass es in diese eine Richtung geht. Und ich glaube, dass das schon wieder für das Spiel, für das, was es ist, dann doch relativ viel Aufwand ist, dass die ein oder anderen sich davon abgeschreckt fühlen könnten. Das ist für mich so ein Ding. Also mein erster Gedanke ist, für wen ist das Spiel? Weil für Kennerspiele ist es nicht großartig was, weil da einfach zu wenig Möglichkeiten hast, da irgendwas hinzubiegen. Und für, wie gesagt, für Nichtspieler ist das eine relativ große Hürde, weil du, ja, weißt halt nicht, was kommt. Für jeden, der sagt, und da gebe ich dir wieder recht, Basti, wenn dann meditativ das da dran geht und sagt, ich möchte irgendwas von mir dahin basteln und mir ist es wurscht, ob der andere 80 Punkte hat und ich nur 60, dann ist das auch okay. Ne? Für die wird das Spiel wunderbar sein, weil Meditation kannst du da auf jeden Fall suchen. Wenn du aber jetzt nicht auf Meditationssuche bist, ist das Spiel relativ schnell langweilig.
Ja gut, das könntest du aber fast bei jedem oder vielen Spielen sagen, die dann halt ähnlich sind, weil sie dann nicht in die Sparte des Kennerspiels oder weil sie dann doch wieder ein bisschen zu schwer sind für Familien. Weiß ich nicht. Also, ja, das ist jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich spiele ja auch Kennerspiele, ne? Also so, sagen wir, das ist jetzt nicht so, oder auch Expertenspiele, da habe ich auch gar kein. Aber ich liebe es auch, einfach mal so plätschernde Spiele. Zum Beispiel, ich sehe jetzt auch in Tavernen im tiefen Tal nicht als wirklich anspruchsvolles Spiel, ne? An, sagen wir es mal so.
Genau.
Pergola ist, ne, das, aber es hat auch seine Kniffe, wo du Sachen machen musst, wo jetzt nicht jeder durchsteigen würde, der jetzt neu ins Spiel kommt, ne? So. Bei Tavernen. Ne? So, wär dasselbe. Das ist auch nicht so gestreamlined, dass du sagst, ja komm, wenn du jetzt die alle...
Tavernen ist aber ein Kennerspiel.
Ja, genau.
Genau, aber das hier nicht. Das ist
ein Familienspiel Plus.
Das ist ein Familienspiel, ja gut, ein Familienspiel
Plus. Ja, aber nicht Familienspiel nochmal, Familienspiel Plus.
Ja, aber jeder, der Kennerspiel ist, würde sich relativ schnell langweilen, nachdem er 2-3 Mal sich meditiert hat oder seine Meditation erlebt hat, ja. Aber ja, also ich denke, du hast da relativ schnell alles gesehen und deine Möglichkeiten sind begrenzt. Deswegen hätte ich das eher
Ja, Philipp.
Ich stelle mich jetzt einfach mal so dazwischen, weil ich kann beide Seiten auf jeden Fall verstehen. Also ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe auf jeden Fall Lust, es zu spielen, weil ähnlich wie Basti bin ich auch jemand. Also ich habe jetzt schon eher komplexere Spiele vorgespielt und ich mag auch tatsächlich konfrontative Spiele, also wo viel Interaktion am Spieltisch ist. Aber ich finde, so eine schöne Sammlung sollte einfach viele Sachen einfach abdecken. Weil also ich bin zum Beispiel auch jemand, der mit vielen verschiedenen Leuten spielt, auch gerne mit verschiedenen Spielertypen spielt. Und da ist, finde ich, auch mal so ein Familienspiel. Also vor allen Dingen halt ein Spiel, ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hast, Basti, ist es so ungefähr 1 Stunde gespielt?
Ja, ist es auf jeden Fall.
Ja, also wirklich, also nicht zu trivial irgendwie, dass man nur so 15 Minuten so ein kleines Haha spielt, sage ich jetzt mal, ohne es abwertend zu sagen, so spielt, sondern man hat schon so ein paar Entscheidungen, aber man fühlt sich danach auch nicht irgendwie gerädert. Und man kann zum Beispiel halt noch was Schönes angucken dann dabei, einfach so was puzzelt, so ein bisschen was Meditatives. Das finde ich halt echt toll. Aber ich kann es halt auch genauso gut verstehen, wenn man einfach sagt, ja, man möchte aber auch irgendwie dieses besondere Erlebnis halt haben, darum spielt man halt auch irgendwie. Da mache ich doch vielleicht lieber andere Sachen, als das jetzt am Brettspiel zu machen. Ich glaube, das kommt am Endeffekt des Tages auf den Spielertypen an. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass es ein Publikum für diese Spiele gibt.
Ja, das ohnehin. Also ist bloß halt meines Erachtens wieder so ein bisschen spitzer.
Aber da ist es doch wie bei Meadow. Meadow ist doch ähnlich wie Pergola. Klar, du hast Karten, du hast Meadow, Dings, aber Meadow auch das ist nicht so einfach und zugänglich, hat aber dieselbe Wertung, also auch vom Schwierigkeitsgrad.
Ich würde es vielleicht auch so ein bisschen, also weil irgendwie muss ich da auch tatsächlich an Harmonies, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, irgendwie so denken, was auch, glaube ich, genauso dazwischen ist und wo auch dann viele sagen, die es vor allem zum ersten Mal gespielt haben, okay, es ist jetzt auch nicht so ein simples Spiel, also so zu gucken, wie was wie wertet, das ist schon nicht irgendwie so ganz einfach, aber dann, wenn man es einmal raus hat, ist es schon irgendwie ganz cool und am Endeffekt, selbst wenn man verliert, hat man sich irgendwie was Schönes aufgebaut.
Ja, und ich finde, bei solchen Spielen wie Meadow, Pergola, da stört es einen auch nicht wirklich. Also mich zum Beispiel, ne, ich spreche jetzt nur aus meiner Erfahrung, wenn du jetzt dann verloren hast, ne, erstens, man liegt gleich auf, man hat ein schönes Spielerlebnis. Das ist nicht dieses, du setzt dich da 2-3 Stunden, wie du gesagt hast, sitzt du 3 Stunden, weißt jetzt, oh scheiße, die letzte Stunde wirst du eh nur noch hinterherlaufen, eigentlich brauchst du gar nicht mehr mitspielen oder so. Ne? Das hast du da halt nicht so schnell gespielt. Und ich denke, dass es doch recht zugänglich ist, weil erstens hast du die Tafel unten drunter. Ne? Ich meine, klar, die ist kleinteilig, aber wenn man das zweite Mal spielt, wirst du die definitiv schon gut werten können. Die liegt ja direkt unter dem Plan. Da steht genau drauf, was welche Punkte bringt. Dass es dich erstmal erschlägt für jemanden, der jetzt gar nicht so viel Spielerfahrung hat, ist klar, weil es ja viele kleine Sachen sind. Aber ich finde, das ist so ein bisschen der Einstieg für komplexere Spiele. Weil du halt genau diese Möglichkeiten hast. Was macht ein komplexes Spiel aus? Dass du super viele Möglichkeiten hast. So, und Pergola gibt dir so ein bisschen den Opener, dass du einige Möglichkeiten hast. Nicht zu viele, aber schon mehr als bei einem normalen Familienspiel. So, und das fand ich eigentlich ganz cool und zugänglich. Deswegen, also, ja, ist meine Meinung. Ich, ne? Wie gesagt, ich verstehe dich auch.
Ich werde Pergola immer noch nicht mit Meadow vergleichen, weil bei Meadow brauchst du einfach länger. Es ist ein komplexeres Spiel in den Entscheidungen, die du triffst. Wo du was hinmachst, wie du was platzierst, etc. Und du kannst Meadow mit einer viel größeren Weitsicht spielen, als du jetzt Pergola spielen kannst. Und Pergola ist halt einfach, für mich bleibt es ein Familienspiel.
Du bist aber auch bei Meadow zum Beispiel sehr von Kartenglück abhängig. Also
sprich, ja, aber du hast ein großes Tableau. Du siehst, was da alles liegt. Du kannst aber darauf.
Es kann auch mal eine Runde geben, wo nur Rotz da liegt und das sich nicht neu machen.
Also ja, das ist. Also Meadow hat auch seine Fehler. Brauchen wir nicht reden, ja? Aber ich würde Meadow immer.
Ich mag es auch, ne? Das ist schon mal vorweg jetzt.
Ja, ist gut. Ich würde Meadow immer den Pergola vorziehen. Pergola ist mir einfach schlichtweg zu stumpf und langweilig. Und ich glaube, das könnte dazu führen, dass dieses Spiel jetzt erstmal dieses Aha-Effekt hat, weil es schön ausschaut, das tut es. Ich habe es auch gerne jetzt 2-3 Mal gespielt, aber mehr brauche ich nicht. Also das ist kein Spiel, wo ich dann sage, so, oh, habe ich total
Bock. Du bist aber auch ein Vielspieler. Ne?
Ja, aber Beispiel. ich spiele aber auch gern Familienspiele, versteht mich da nicht falsch. Und ich habe ja auch immer Besuch da, die gar nicht spielen. Und so, ich versuche ja auch, meine Brettspielsammlung so breit aufzustellen, dass ich quasi vom Kartenspieler, vom Nichtspieler über den Vielspieler zum Expertenspieler alles bedienen kann. Und das wäre kein Spiel, was ich auspacke.
Ich schon, alleine schon von der Optik her. Weil es einen wegbämst. Ich werde es auch definitiv jetzt, also ich fahre jetzt am Wochenende auf ein Spieletreff und brauche ich jetzt keine Werbung für machen. Basweiler spielt ist das, aber wenn die Folge rauskommt, ist er vorbei. Aus dem Grund, war cool.
Ja. Nein, nee, aber dann
nehme ich es auch definitiv
mit. Nimm's mal mit, weil mich würde das wirklich interessieren, inwieweit die Leute das spielerisch, nicht vom Aussehen, sondern spielerisch mitreißt. Das würde mich tatsächlich interessieren.
Ja, ich werde berichten bei der nächsten Folge dann. Auf eine jeden Sache, Fall, ja, erzähl du erst.
Nee, ich wollte nur eine Sache kurz fragen, weil ich mir auch parallel so ein bisschen auf BGG natürlich die Bilder angeguckt habe. Also mich ist tatsächlich sehr interessiert. Sehe ich das vor allen Dingen halt auch richtig? Es sind ja schon sehr viele kleine Plättchen und Figürchen, aber ich sehe auch da tatsächlich ein, ja, du hast ja auch, glaube ich, mal angedeutet, so eine Art Inlay, wo auch alles relativ gut seinen Platz hat. Oder hat man doch noch die eine oder andere Plastiktüte?
Nee, du hast gar keine Plastiktüte.
Das finde ich ja schon mal sehr gut, muss ich sagen.
Du hast alles wirklich, also wirklich alles hat einen Platz. Ja. Also selbst unten runter, unter dem ist ja dann auch nochmal was, wo du auch noch Sachen reinsortieren kannst. Also du hast alles.
Und du kannst die Box sogar hochkant stellen, ohne dass signifikant viel rausfällt.
Ja, dann, also weil ich muss sagen, also ich bin echt ein Fan davon, dass ich sage, komm, Also ich, bei vielen Spielen hole ich mir schon ein Inlay, ohne es fast schon gespielt zu haben, weil ich das schon sehe. Und dann bin ich immer wieder happy darüber, wenn es eben halt Verlage dann auch so direkt designen, dass sie, und vor allem, dass es halt auch mitten aufs Spielbrett stellen kannst. Wie gesagt, hat jetzt nichts darüber zu sagen, wie gut oder schlecht ein Spiel eigentlich ist, aber es ist für mich auf jeden Fall schon mal ein Pluspunkt, vor allen Dingen, wenn es relativ viele Plättchen und sonstiges Material ist.
Lass das mit dem Inlay nur Olli nicht hören.
Ist ein Insert, ne?
Ist ein Insert, genau. Ach,
die ewige Diskussion.
Ja, genau.
Eine Spielsortierhilfe.
Genau. Ja, wie gesagt,
wie wertest du es denn?
Ich werte es, stimmt, wir können jetzt ja beide werten. Ne?
Ja.
Ich werte es mit einer 8. Habe ich auch jetzt ja heute erst einen Post drüber gemacht, deswegen, und da habe ich auch nachgegeben.
Ich gebe dir eine 6.
Was? Das ist aber wirklich hart.
Nee, warum? Es ist.
Wenn wir jetzt wieder nach wie es bei GGG, was da steht, ne?
Ja, wenn wir danach gehen, dann spielt das besser
mehr. Okay, würde es spielen, wenn ich in der Laune bin.
Ja.
Ja, also nie.
Wenn meine Frau jetzt sagt, das hat ihr gefallen, sie würde es gerne nochmal spielen, würde ich es
entsprechend spielen. Wie hat es Frau gefallen?
War auch ein bisschen zu langweilig. Ihr erster Satz war, das müssen wir mal mit unserer Tochter spielen, ob es ihr gefällt. So ein bisschen. So,
meiner Frau hat es gefallen.
So ein bisschen am Motto degradiert zum, ja, das ist doch vielleicht ein schöner Einstieg für unsere Tochter.
Obwohl, das finde ich, glaube ich, dann schon fast noch wieder, weiß ich nicht. Dafür ist es, glaube ich, zu viel gepuzzelt. Obwohl, wie alt ist deine Tochter nochmal?
10.
Ja, okay, dann könnte schon sein. Ja.
Wird auch mit 10 plus angegeben.
Ja, deswegen, nee, 10. Ich dachte, 8. Nee, mit 10 würde ich jetzt auch sagen. Nee, das würde ich dann genau. Schon.
Und dafür, das, dafür, ne, also passt auch meines Erachtens die 6. Also es ist ein okayisches Spiel. Jeder kann daran gefallen haben, aber auf diesen Langzeit-Wiederholspaß, der hat sich bei mir nicht eingestellt, nicht beim zweiten, nicht beim dritten Mal. Und das ist dann halt signifikant, weißt du, also wenn ich keinen Lustgewinn daran habe, nach dem zweiten Spiel, ist das halt schon schwierig. Es gibt Spiele, die, ne, die kommen mit der Zeit, es gibt Spiele, die kannst du immer spielen, es gibt Spiele, die halt nicht zünden, bei mir zündet das halt nicht. Aber I can acknowledge, ja, ich kann das akzeptieren und auch wahrnehmen, dass da Leute Spaß haben werden. Und ich finde das auch gut, es gibt ja keine schlechten Spiele. Nee. Bloß ist das für mich wieder so ein Twitter-Ding.
Twitter-Ding?
Ja, also, es ist zwischen zwei Stühlen.
Ja, ich denke mir manchmal, man kann sich, ne, wir hier im Podcast haben so viele Spiele und wechseln so oft Spiele, spielen so viele unterschiedliche Spiele. Ja. Ne, außer Tavernen, das spielen wir scheinbar alle gerne immer wieder. Aber deswegen finde ich, dann kann man sich auch mal solche Spiele holen und die auch spielen und weiß ich nicht, die wie Meadow zum Beispiel, spiele ich auch nicht immer. Habe ich aber immer noch in der Dings, weil es einfach schön ist. Da habe ich mir auch das Abenteuerbuch geholt und spiele das. Spiele es auch nicht jeden Abend, aber ich spiele es trotzdem immer mal wieder, ne? Weißt du? Und wenn es dann mal ein halbes Jahr liegt, aber ich spiele es danach trotzdem wieder. Und ich denke, sowas könnte für mich das auch sein. Also, ne, deswegen, ich meine nur, man kann nicht immer dann sagen, ah, nee, das nicht, ne? Weißt du, was ich meine? So von meiner Seite aus jetzt.
Nee, absolut.
Ich habe dich aber auch verstanden. Also ich kann deine Meinung auch akzeptieren. Alles gut. Ich wollte es nur nochmal als Abschluss sagen.
Kein Stress.
Achso, jetzt müssen wir doch die Namen vorlesen. Uiuiui. Phil macht das so gut heute.
Also, Pergola 2025 entschieden, also gerade jüngst erschienen, gerade frisch in die Läden gekommen, 1-4 Personen, 45 bis 60 Minuten, ab 10 Jahren bei einer Komplexität von 2,1 von 5. Artist ist Michael
Kolebiowski. Designer.
Designer, Verzeihung, was habe ich gesagt?
Artist
habe ich gesagt.
Du bist verrutscht.
Michael Kolepiowski und Przemek Wodkowiak. Genau. Artist ist Karolina Kiljak. Genau. Publisher Asmodee im Deutschen rausgekommen, im Englischen bei Rebel Studios. Jetzt gucke ich aber trotzdem noch einmal schnell. Genau. Ja, es ist auf jeden Fall nicht von den Machern von Meadow.
Das muss man jetzt auch unbedingt gucken. Aber das Design.
Nee. Doch, nein, passt. Ich habe nichts gesagt.
Hast du nichts gesagt?
Ich habe nichts gesagt.
Okay.
Das
war. Ah, guck mal, das ist von dem Macher, der hat auch Dungeon Legends gemacht. Okay. Das ist auch cool. Aber reden wir nächstes Mal drüber.
Sehr gut. Dann mache ich den Abschluss heute. Und zwar habe ich zwei Spiele noch. Aber die sind zusammen erklärt.
Ja, ja, hier, er schmuggelt immer irgendwas rein. Ne? Das ist schon aufgefallen.
Ich habe da auch noch ein paar.
Nee, es ist eigentlich dasselbe Spiel. Es ist dasselbe Franchise. Und zwar, das war auch einer meiner Most Anticipated Games of the Year. Und zwar ist ganz frisch gekommen das Unmatched The Witcher Paket. Einmal mit Steel and Silver und einmal mit Realms Fall. Das Ding ist die Woche reingekommen. Ich habe es jetzt ein paar Mal gezockt. Ich habe natürlich alle 6 verschiedene Charaktere, die wir in den Boxen haben, das sind zwei Dreierboxen, gespielt. Unsere treuen Zuhörer wissen, dass ich ein großer Unmatch-Fan bin. Daher an der Stelle schon gleich meine Wertung. 10 von 10. Da bin ich aber.
Kann ja nicht jede Packung gleich gut sein. Ja, gut, das Spielprinzip ist immer dasselbe.
Spielprinzip ist immer dasselbe, ja. Also die Regeln, wenn du sie einmal drin hast, hast du sie immer. Aber es gibt natürlich für jedes Set nochmal individuelle Regeln oder für jeden Charakter. Da würde ich mal schnell drüber hupsen, damit ihr da ungefähr mal ein Gefühl bekommt, was man da kriegt. In dem einen gibt es eben in einem Set mit Geralt drin, Ciri und auch der Waldschrat.
Wie hast du mich genannt? Nein, Quatsch.
Du hast mich gehört. Ja, genau. Geralt hat so ein bisschen ein Deck, ja, wie soll ich sagen, Deckbuilding-mäßig was am Start. Und zwar suchst du dir 6 Karten individuell am Anfang jedes Spiels aus. Also du hast verschiedene Karten für Schwerter, finde ich wieder toll, weil, ne, Witcher kennen wir, es gibt das Stahlschwert und das Silberschwert, das kannst du zum Beispiel aussuchen, dann welche Tränke du dir aussuchst und welche Ausrüstung, also Medaillon oder Rüstung, du dann mit in dein Kartendeck nimmst. Das ist die Spezialität von Geralt und die Dinger sind halt schon relativ mächtig, ne? Da kommt schon ein schönes Gefühl auf. Bei Ciri ist das nochmal ein bisschen anders. Die hat ein neues Symbol auf einigen ihrer Karten. Das ist ich nenne es jetzt einfach mal so eine Seifenblase, so ein bisschen sieht das so aus. Und bestimmte Karten von denen triggern entsprechend, wie viel Karten du oder Seifenblasensymbole du schon in deinem Ablagestapel hast. Erinnert euch vielleicht jemand, also wenn ihr The Witcher 3 gespielt habt, die war doch manchmal nicht so ganz Herr ihrer Kräfte und dann hat sie plötzlich ganz viel Damage gemacht und dann war sie wieder schwächer etc. Und das haben sie hier drin relativ cool gemacht, weil du ja da, sobald du eine gewisse Anzahl von diesen Seifenblasen in deinem Ablagedeck hast du nur noch wirklich abartige, gefühlt overpowerte Karten, die du dann einfach so runterrockst, wo es dann halt mal extra Schaden gibt. Das Ganze, also sie gibt selbst an sich nicht so viel Schaden, aber durch ihr neues Element hier kann das immer wehtun. Also selbst dann, wenn du nichts verteilst an Schaden, weil der andere sich gut verteidigen konnte, kannst du immer noch doch durch die Aktionen oder Kartenaktionen richtig wehtun. Und dann, und ich hätte das nicht gedacht, aber es ist momentan mein Lieblingscharakter, muss noch ein bisschen weiter spielen, ist der Waldschrat. Der Waldschrat kann sich nur um 1 bewegen. Der hat aber 2 Sidekicks, das sind die Wölfe. Die können die können sich bis zu 3 weit bewegen. Und der ist halt in der Hinsicht mächtig. Du kannst, wenn du es schaffst, deine Feinde einzukesseln und dich daneben dran stellst, gibt es also bestimmte Karten, die zählen dann halt, wie viel von deinen Kämpfern sich um deinen Gegner dran stehen und das addest du quasi auf dieser Karte auf und dann hast du mal plötzlich so einen 6er oder 8er Angriff Stärke, das kann unheimlich wehtun. Und meine Lieblingskarte vom Waldschrat ist, dass du den Waldschrat vom Spielbrett runternehmen kannst. Mhm. Du bist dann plötzlich mal weg, weißt? Und dein Gegner kann nichts machen. Also es kann sein, dass dein Gegner einfach vor der Situation steht, dass kein einziger von deinen Spielfiguren auf dem Brett sind und du respawnst in der nächsten Runde, wenn du wieder dran bist, irgendwo. Mhm. Und das ist halt schon abartig cool. Gibt's natürlich nicht so oft im Deck, aber wenn du es mal machst, das ist quasi so ein Mittelfinger zu deinem Gegenüber. Das ist schon ganz cool. Und dann das zweite Paket, da haben wir einmal das Duo Yennefer und Triss. Dann haben wir den Eredin, das ist der König der wilden Jagd. Und dann haben wir Philippa. Yennefer und Triss, ganz cool. Du entscheidest dich am Anfang des Spiels, ob du Yennefer oder Triss spielen möchtest. Du hast auch zwei kleine Figuren. Und die andere wird dann da quasi der Sidekick. Und die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Die Fähigkeit von Yennefer finde ich halt relativ krass, weil du immer deinen Angriff boosten kannst. Immer. Und das kann nicht negiert werden durch irgendeine Karte. Also dein Angriff kann immer wehtun. Triss ist auch ganz lustig. Die kann jedes Mal, wenn sie eine Aktion ausführt, also diese Karten mit diesem Blitz, oder diese Blitzkarten, genau, dann verteilt sie nochmal Schaden. Also finde ich nicht so stark, aber die Yennefer, das fand ich schon relativ cool. Der Eredin, also der König der wilden Jagd, der hat 4 Sidekicks, also die anderen Reiter der wilden Jagd, und wenn die alle tot sind, dann ist der Eredin sauer und ist stärker und zählt jeder seiner Karten +1, also hat einen größeren Angriff und größere Verteidigung. Das ist auch ganz cool. Und die Philippa, die hat die große Geschichte, dass sie immer am Ende der Runde auf 4 Karten aufziehen darf. Was auch relativ mächtig ist bei Unmatched. Genau, also ich bin hin und weg. Ich freue mich, dieses Set endlich zu haben. Und 2 Kleinigkeiten finde ich ein bisschen doof. Die Minis sind grundsätzlich cool. Das von Geralt und von der Ciri finde ich ein bisschen, da muss man schon, also durch das Washing, aber das kann auch individuell jetzt bei mir sein, sind die Details nicht so ausgeprägt, wie man es jetzt bei anderen kennt. Dafür ist der Waldschrat mega cool, der ist wirklich detailliert. Und ich fand es schade, dass nur bei dem einen Paket die Extrakarten drin sind, also die Foilkarten, die gibt's ja, wenn man sie sich im Handel kauft, dann entsprechend immer. Bloß die gab's nicht im Paket mit dem Geralt. Und jetzt muss ich natürlich gucken, wo ich die irgendwo herkriege, weil als kleiner Sammler muss ich das natürlich haben. Genau. Unmatched.
FOMO.
FOMO. Ja,
wir streuen das jetzt die ganze Zeit. FOMO.
Ja, da kann ich, also bei Unmatched bin ich sowas von FOMO. Ich habe ja auch trotz Tariffs und ganzen Blödsinn ja auch das Unmatched Turtles gebackt.
Ja gut, das hätte ich aber auch.
Ja, hätte. Hast du es gemacht?
Nein, ich will kein Unmatched.
da bin ich auch schon gespannt. Philipp, du musst mir beibringen, wie man Minis anmalt. Ich glaube,
ich bin jetzt auch nicht so wirklich so super gut und das ist bei mir auch mehr so ein bisschen in Phasen. Was, glaube ich, vor allen Dingen hilft, also so, das ist, glaube ich, so die größte Sache eher, dass man sich motiviert dafür, dass man immer irgendwie ein Event oder sowas hat, wofür man es macht. Also irgendein Brettspielwochenende, wo man das Spiel irgendwie jemandem zeigen möchte oder so. Und ansonsten einfach, man muss halt einfach so ein bisschen wo anfangen, ne? Und ich mach mal, das Gute ist ja bei Unmatched, ich muss dazu sagen, ich habe noch nie Unmatched gespielt, aber...
Was?
Und dazu hätte ich auch gleich eine Frage, aber jetzt ja. Um nochmal zumindest so zu kommen, das Gute ist ja hier, es ist ja nicht so viel. Also manchmal ist ja schon allein, dass man es nicht macht, weil es einfach so viele Figuren gibt bei irgendwelchen Kampagnenspielen oder selbst bei sowas wie ja, Cthulhu Death May Die oder was weiß ich, wo ich gerade dran sitze, ne? Von Zombie daher.
Side. Yeah. Ja,
genau. Ist nur normal. Nee, aber meine Frage dahingehend wäre tatsächlich so, weil ich der Witcher-IP auch nicht ganz abgeneigt bin.
Ja.
Würdest du sagen, da kann man, also ich habe auch gerade mal hier geguckt bei dem Weight-Rating, das ist ja so eher im Kennerspielbereich. Würdest du sagen, man kann auch gut einfach direkt mit dem Witcher Paketen ja, einsteigen.
Es ist egal, welches Paket du dann nutzt. Also das System ist immer dasselbe. Also die Grundregeln sind immer dieselbe. Die Grundregel ist, du gewinnst, wenn der Held des Gegenübers tot ist. Und
betäubt.
Und tot. Und
aber nochmal sagen.
Und du, wenn du dran bist, hast du zwei Aktionen. Kannst von drei Aktionen wählen, kannst auch die zwei gleiche nehmen. Das heißt erst Manöver. Manöver heißt, du ziehst eine Karte von deinem Nachziehstapel und darfst dich dann bewegen, alle deine Sidekicks oder dein Held. Ne? Also kannst du dann entsprechend der Werte, die sie haben, weitergehen. Du könntest auch boosten, dann gibst du noch eine Karte ab, da ist noch eine Zahl drauf, die kannst du quasi auf die Bewegung draufrechnen. Dann kannst du angreifen. Da nimmst eine Karte, legst sie verdeckt vor dich, dein Gegenüber darf sich verteidigen. Da gibt es halt Angriffs- und Verteidigungskarten, das muss dann halt entsprechend matchen. Und die dritte Möglichkeit sind quasi Aktionskarten auszuspielen, das sind diese Blitzkarten. Das gilt dann auch als entsprechende Aktion. Und damit kannst du schon loslegen. Das ist die ganze Regel, es gibt halt bloß in jeder Box, also willst ja, dass die Charaktere immer so ein bisschen unterschiedlich sind. Es gibt weniger gute Boxen. Bis dato fand ich aber nur eine Box nicht so besonders. Die hat dann nur 8 bekommen.
Okay, wenn das der Bodensatz sozusagen ist. Vielleicht noch eine Frage, weil ich es gerade sehe. Ich sehe gerade 2 bis 3. Spielt es sich auch mit 3 gut?
Ja, wenn du im Unmatch wirklich mit mehreren Leute spielen möchtest, also 3+, also kannst du auch auf Unmatch Tales Tour Maze umsteigen. Das sind Boxen in Weiß. Das sind tatsächlich welche, die wirklich auf 4 Personen ausgelegt sind und die eigentlich aber auch kooperativ ausgelegt sind. Also du spielst dann quasi gegen einen Boss und musst dann halt gucken, dass du da durchsteigst und überlebst. Was relativ cool ist, by the way, du kannst auch alle unmatched Charaktere dafür nutzen. Das ist ganz, ganz cool. Das ist ja generell dieses System, dass du es aufeinander aufbauen kannst. Genau.
Okay, das ist cool, ja.
Und bei Tales of Amaze, da gab es auch vor kurzem einen Kickstarter mit den Ninja Turtles. Da freue ich mich auch drauf.
Turtles das ich gehen immer.
Ja, da hatte ich auf alles, war mir alles egal, auch die Tariffs.
Ja, dann hast du die Daten schon durchgegeben.
Nee, das mache ich dann jetzt. Ja, dann hätten wir quasi unmatched, einmal The Witcher, Steel and Silver und einmal Rims Falls, beides jetzt gerade frisch rausgekommen. 2 bis 3 Spieler, ne? 2 Spieler, wie ich es gerade gesagt habe. 20 bis 40 Minuten ab 9 Jahren. 2,5 von 5 in Komplexität. Die Designer sind Noah Cohen, Rob Davio, Justin D. Jacobson, Brian Neff und Artists sind Alexander Brick, Zoe van Dyck, Garrett Kaider, Nastia Lehn und rausgekommen ist es im Englischen bei Restoration Games und in Europa, und ich glaube, das wird auch nur so bleiben, auf Englisch bei Yellow. Und ja. 10 von 10.
10 von 10. Was hat es eigentlich für eine Wertung?
8,6. Es sind aber noch nicht so viele Ratings da, ja, okay, da drin. Man muss aber auch sagen, Unmatch hat eine große Community und das sind große, hat eine große Fanbase. Bei The Witcher wird es halt sicherlich jetzt auch noch mal ein paar andere Leute abholen. Vielleicht auch dich, Philipp.
Ja, also vor allem jetzt auch, wo du noch mal Rob Davio gesagt hast, der ist ja auch der Co-Autor neben Eric M. Lang bei einem meiner absoluten Lieblingsspiele, nämlich Cthulhu Death May Die. Also hat es mir auf jeden Fall schon mal schmackhafter gemacht.
Ja, siehste.
Ja, dann sind wir eigentlich durch. Aber ich hatte ja gesagt, dass ich noch eine Frage stellen wollte. Und zwar, das hatte ich letztes Mal den Markus auch gefragt, und was siehst du denn als Spiel des Jahres von den 3 Nominierten?
Meinst du, was ich mir persönlich wünsche oder was ich eher glaube, was es wird?
Man kann es ja beides sagen.
Beides sagen.
Okay, also wünschen tue ich mir tatsächlich Krakel-Orakel, weil...
Das ist cool.
Jetzt kommt etwas, das glaube ich, da stehe ich relativ alleine da. Ich mag Bombusters nicht. Ich finde das so öde. Also,
nee, da bist du nicht alleine. Also, okay. Kenne da auch einige.
Okay. Ja, okay, öde ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe es jetzt auch nicht. Ich habe 3 Missionen gespielt und das war, glaube ich, direkt bin ich eingestiegen mit der Abschlussprüfung und dann die 2 danach. Und dann dachte ich mir so, ja, okay. Das ist ja klar, da kommt immer mal wieder so was Kleines, Neues mit rein, aber irgendwie machst du ja doch immer dasselbe. Und es gibt Spiele, da machst du immer dasselbe und da kommt ein bisschen nur was dazu, wie bei Skyteam, da denke ich mir so, ja, das reicht mir, das finde ich halt mega cool. Aber irgendwie hat es mich da überhaupt nicht so gecatcht, irgendwie so. Also es ist nicht so wirklich auf mich übergesprungen, der Funken. Und Krakel-Orakel finde ich halt mega lustig, mit den verschiedensten Leuten zu spielen, weil einfach, ja, die wildesten Sachen bei rauskommen können und man einfach echt viel zu lachen hat. Und das eins dieser Spiele mal wieder ist, wo man eigentlich, ja, ein Scheiß, um so auf Deutsch zu sagen, auf die Punktewertung gibt, sondern einfach spielt. Und ja, deswegen persönlich würde ich mir Krakel-Orakel wünschen, aber ich denke mal tatsächlich, dass es zumindest von dem Echo, was ich so aus der Community gehört hat, dass ja, es Bombusters wird.
Ja, denke ich auch so ähnlich.
Same here, ja.
Und beim Kennerspiel?
Ja, da muss ich ja zu meiner Schande gestehen, dass ich immer noch nicht Endeavor gespielt habe.
Brauchst du auch nicht.
Was?
Ja, ist das wieder so ein Familienspiel plus, ja, was ich nicht sehr genug catch?
Das ist heute nur am Stecker.
Nee, also jetzt muss ich mal ganz, die anderen habe ich, ich glaube, ich habe tatsächlich gar keinen, nee doch, Neuland habe ich gespielt, aber ich glaube, also wenn das es wird, dann zweifle ich wirklich an der Jury, muss ich sagen, weil es ist ein nettes Spiel und nett meine ich wirklich im positiven Sinne, aber mehr auch wirklich nicht und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht, warum es als Kennerspiel nominiert wurde, weil, wenn man kann auch sagen, Skyteam ist komplexer und das ist Spiel des Jahres geworden als Neuland, meiner Meinung nach, von daher, aber von dem, was ich jetzt, sag ich jetzt mal so gehört habe und was, glaube ich, auch persönlich mir gefallen würde, glaube ich, ist Endeavor da auf jeden Fall mein Favorit. Ich will es auch eigentlich noch unbedingt spielen, bevor Ende Juli hier, wie heißt, der Deutsche Spielepreis, die Abstimmung vorbei ist. Da bin ich nämlich gerade aktuell noch so ein bisschen was am Nachholen und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch reinrutscht. Deswegen, ja, drückt mir die Daumen, weil ich glaube, es ist ein ganz gutes Spiel, oder? Also zumindest ist Bastis, habe ich rausgehört, mag es.
Ich mag es sehr, ja.
Endeavor oder wovon redet ihr?
Ja, Endeavor. Ich kann es ja noch mal zeigen.
Ja. Also Endeavor ist wirklich ein cooles Spiel, muss man schon sagen. Vor allem glaube ich, das wird noch besser mit den Erweiterungen, die dann jetzt noch kommen.
Ja, bei Kickstarter lief ja, ne? Ja.
Weil die
kann man glaube ich noch backen, ne?
Ja, genau, aber nur auf Englisch. Da ist kein Deutsch dabei. Das ist ja.
Aber ich denke, Frosted wird das ja machen. Oder
ja, ich glaube, so ist ohnehin, wenn da der Pöppel drauf ist. Man muss halt sagen, Endeavor macht halt nicht allzu viel neu. Das ist, und es ist am Ende des Tages auch eine Art Neuaufsetzen eines alten Spiels. Deswegen hat es mich gewundert, dass es deswegen dran ist, ne? Oder drin ist. Aber ansonsten ist es ein gutes und stabiles Spiel.
Also vielleicht kann ich noch mal kurz einhaken in einer idealen Welt, aber ich weiß, die ewige Diskussion mit Expertenspiel, dann finde ich, sollte eindeutig Seti gewinnen, weil das ist auch...
Ah, da bin ich auch nicht dabei.
Was? Oh. Ja, okay, man kann auch wieder wahrscheinlich sagen, wenn ich deine vorige Argumentation gehört habe, es macht halt nicht viel neu, vielleicht so, ne, aber ich finde es einfach so gestreamlined für ein Expertenspiel, so ein schöner Einstieg. Ich habe eigentlich kaum Regelfragen gehabt, aber das ist jetzt ein anderes Thema, will ich jetzt nicht aufmachen. Aber nee,
Seti ist ein cooles Spiel, das ist auch das, was, aber es hat bei mir nicht gezündet. Ich weiß nicht warum. Es ist, keine Ahnung. Aber ich kann jedem nachvollziehen, der sagt, finde er cool.
Ja, manchmal ist das ja auch so. Ich habe ja auch schon gerade gesagt bei meiner Vorstellung zu Dune, Krieg um Arrakis, dass zum Beispiel ich kein wirklicher Fan von Rebellion bin und da gucken mich auch alle immer so an und sagen, was ist los? Ich weiß noch, wo ich das bei der BGT erzählt habe. Wahrscheinlich werde ich deswegen auch nicht mehr eingeladen. Ich weiß es nicht, also von daher alles gut.
Gesteinigt im Podcast. Ah, schön. Nee, cool. Perfekt. Dann machen wir doch hier einen Punkt.
Ja, obwohl ich ja noch eine Frage hätte.
Immer, sag mal, jetzt kommen wir mit den ganzen Fragen.
Jetzt komme ich mit den ganzen Fragen. Ja, ich habe gesagt, hinten raus.
Ja, dann mach mal, ich bin ganz still.
Nee, die Frage musst du ja auch nicht beantworten.
Ich mecker von der Seite.
Ja, das kannst du auch gleich machen, weil es kam ja jetzt die News raus, dass es auf der Spielmesse eine Halle mehr gibt und dass es keine Dauerkarten mehr gibt. So, dann gab es ja diesen riesen Shitstorm, weil sie natürlich sich alle aufgeregt haben wegen den Dauerkarten. Wie steht ihr dazu? Nur einfach nur mal so als News nebenbei. Deswegen.
Ja, dann sage ich einfach mal zuerst. Also, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, sind es ja 90 Euro, glaube ich, für alle 4 Tage.
Ja, ne? Genau.
Puh, das ist schon einiges, muss ich tatsächlich sagen. Also, ich meine, ich kann es tatsächlich verstehen. Das ist ein liquides Argument, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Aber für jemanden natürlich wie mich, der wirklich auch alle 4 Tage gegangen ist, ist das natürlich ja schon ein bisschen doof, ja. Halt einfach. Ne? Vor allen Dingen, man könnte ja auch irgendwie argumentieren und sagen, also es ist ja sowieso die ganze Geschichte mit, warum war es jetzt ausverkauft, weil sie wahrscheinlich vorher zu viele Leute reingelassen haben, Sicherheitskonzept und was weiß ich nicht alles. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es eine extra Halle gibt. Mit dem Dauerkarten sage ich persönlich halt, weil es einfach teurer ist, natürlich nicht so toll, aber am Ende des Tages kann ich es halt auch irgendwo verstehen. Und wenn ich jetzt auch, und als Brettspieler will man natürlich auch so vielen Leuten wie möglich das Hobby zeigen und deswegen sage ich, es ist okay für mich. Ich bezahle wahrscheinlich 150 Euro für alle Tage. Die können mich wahrscheinlich melden bis zum geht nicht mehr. Aber bitte nicht so teuer.
Habt ihr gehört? 200 ist in Ordnung.
Ja, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Nee, eine zusätzliche Halle, super. Auch, dass ich das eventuell dann, ich antizipiere mal wieder, ne, dass man dann das Ganze ein bisschen weiter auseinanderzieht. Ne?
Und die Frage ist, ob das wirklich passiert.
Ja, das ist halt die Frage, aber das kriegen wir vielleicht auch noch mal raus. Werden wir dann sehen. Aber ne, also wenn es einfach das Ganze ein bisschen entschlackt und dann noch ein bisschen was neu dazukommt, dann ist das gut. Dass die Dauerkarten wegfallen, ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert. Natürlich verteuert sich das für die Leute, die gern das ganze Wochenende bleiben würden, aber jetzt wissen, dass wir jetzt wirklich Tage haben, die ausverkauft sind, kriegst du halt aber auch mehr Leute rein, ne? Also du gibst mehr Leuten die Möglichkeit, da reinzugehen, weil wenn da schon einiges abgeschöpft ist und du nur noch ein gewisses Kontingent für Tageskarten hast, dann kommen halt ein paar Leute einfach nicht rein. Das ist halt natürlich auch doof.
Ja, genau. Und es gibt ja keine Kasse mehr, ne, vor Ort. Also das haben sie auch. Gibt es da nicht mehr. Kannst du nur noch online bestellen alles.
Ja.
Ich meine, Gründe genommen war das der logische Schritt. Erstens, klar, es ist alles teurer geworden. Das ist diese typische Aussage, aber stimmt. Also aus dem Grund, warum sollte die Spiel dann nicht auch die Preise anziehen? Das war klar. Das mit Dauerkarten. Ich habe nie wirklich damals und so Dauerkarten gekauft, weil ich immer irgendwie einen Tag Pause gemacht hatte. Deswegen war ich irgendwie dann eh nicht da. Und aus dem Grund weiß ich, klar, du warst jetzt 4 Tage, ich denke, das ist dann echt schon ein Einschnitt. Aber es gab Argumentationen, ich habe mehrere Sachen gelesen und ich kann auch beide Seiten verstehen. Der eine sagt natürlich, ja, dann geht er halt jetzt nicht mehr so viele Tage hin und kauft deswegen weniger Spiele bei anderen unterschiedlichen Leuten. Daraufhin hat jemand anders dann gesagt, naja gut, aber dann kaufen mehr Leute bei demselben halt Spiele, weil dann ja andere kommen und nicht nur er, der das Spiel ja schon gekauft hat. So, also ne, die Argumentationskette ist da, glaube ich, in beide Richtungen. Ich verstehe die Spiel, dass sie die Preise anpassen müssen auch. Alleine schon, wenn sie noch eine Halle dazu ballern jetzt. Wie das Konzept da ist, weiß ich ja noch nicht. Ne? Ich bin gespannt. Fallen ja auch manche Sachen weg, wie dieses BGG-Treffen da, ne, wo sie dann immer diese Tauschaktion machen. Das war ja immer eine Halle 7. Das ist ja dann, da müssen sie es halt woanders machen. Also irgendwo müssen sie ja noch was hinmachen. Und ich bin halt gespannt, was sie dann da halt so aufbauen, weil eigentlich haben sie es ja mittlerweile so ein bisschen themenbezogen gemacht, ne? Experten, Kennerspielbereich, bla bla bla. Ich frage mich halt, was dann da reinkommen soll. Bin gespannt. Aber eigentlich bin ich da jetzt eher so neutral eingestellt, sagen wir es mal so.
Vielleicht zu dem Zusammenhang vielleicht nochmal eine ganz andere Frage, wenn ich die reinwerfen darf. Weil ich das auch aus der Community halt so ein bisschen rausgehört habe und wenn das halt auch immer weiter wächst, was wir uns natürlich auch wünschen, was sagt ihr denn dazu, Spiel nicht mehr in Essen? da reden ja auch einige darüber, ob es nicht vielleicht mittlerweile einfach die Lokalität, sowohl was die Hallen an sich angeht, von der Größe her, als auch ja das Drumherum mit der Parksituation und ähnlichem, ja, einfach ja zu klein geworden ist.
Als ich in Essen gewohnt habe, habe ich gesagt, bleib in Essen. Da ich jetzt aber nicht mehr in Essen wohne, ja, gibt es definitiv bessere Hallenmöglichkeiten. Alleine schon die, die auch näher, ne, auch nah liegen, so wie Köln, ist auch gut erreichbar, ist auch groß, hat ja auch die Gamescom. Mhm. Da jetzt auch einige Möglichkeiten, wo du dann Leute unterbringen kannst, auch von der Struktur her. Da bin ich ja auch, ich bin auch jedes Jahr auf der Gamescom und ich finde diese auch immer super überlaufen. Ist genau dasselbe Problem, weil umso größer, das ist nämlich immer das, was die Leute vergessen, umso größer du dieses Event machst, umso mehr Leute kommen trotzdem und am Ende ist es trotzdem voll. So, es ist egal, wie groß du die Hallen ziehst, da musst du sie ja auch irgendwann füllen. Und ist die Frage, hast du dann irgendwann keine Verlage mehr oder so, die dann das bezahlen wollen, da hinkommen? Dann ist es am Ende, muss es trotzdem dann, das war ja Gamescom zum Beispiel passiert, als Nintendo jetzt nicht kam letztes Jahr, haben wir eine Halle komplett raus. So, ja, dann machen sie die einfach dicht und dann hast du trotzdem nur so eine kleine Halle. Dann kannst du vielleicht auch in Essen bleiben. Ich meine, was auch manche schon mal gewünscht haben, dass du so ein bisschen wie bei der BerlinCon und so eine große Spielfläche hast, ne, wie bei der Spieldorf und bei BerlinCon, dass du eine Halle nur für Spielen hast. Aber da muss ich sagen, genau,
Essen ist eine Verkaufsmesse,
genau, das muss man halt immer denken. Und dafür gibt es halt die anderen Messen, wie die Spieldorf, die BerlinCon, dafür kann man dann zum Spielen fahren, so sehe ich das halt auch. Genau, ich hätte auch gar keine Ruhe da bei diesem Gerausche zu spielen.
Vor allem das, aber ich glaube, ich bin grundsätzlich offen. Wenn es heißt, es ist woanders, dann ist es woanders. Das wird ja Gründe haben, einmal ne, logistische Gründe. Ja. Es kann auch sein, dass die Messe irgendwann sagt, so nee, ich will, dass ihr da nicht mehr hinkommt, was auch immer. Es kann ja mehrere Gründe geben, was man da macht. Ich hoffe nur, dass es im Generellen gerade für die Verlage noch erschwinglich bleibt, denn ein Location-Wechsel zu größeren Messen hat sehr oft auch den oder das Problem, dass die Preise für die Stände zu teuer werden. Und also wenn das so einhergeht, man geht woanders hin, aber die Stände werden billiger, dann hilft das vielleicht auch nochmal kleinen Verlagen, weil wir reden ja immer gern von den großen Verlagen etc. Aber gerade die kleinen Verlage sind ja die, die das Ganze unheimlich tragen und dieses gesamte Hobby auch heben. Und dass die dann halt nochmal zusätzliche Möglichkeiten haben. Also, dass das nicht so passiert, wie du es jetzt gerade gesagt hast mit der Gamescom, dass dann eben ne, eine Halle geschlossen wird, weil die Großen dann plötzlich nicht mehr kommen.
Ja, genau.
Genau, und also, ja, das sind halt immer so mehrere Geschichten. Und die Entscheidung muss natürlich auch von den Veranstaltern an der Stelle wohl überlegt sein.
Ja, und es muss eine gute Anbindung auch geben, ne? Das ist halt auch wichtig. Klar, es gibt, Hannover ist halt gut angebunden, ne, zum Beispiel.
Ja, aber ganz ehrlich, die wenigsten kommen ja aus Essen direkt.
Das stimmt.
Es ist eine internationale Messe. Es kommen so viele Leute aus ganz Europa, Deutschland, USA, aus der Welt. Es ist wurscht, ob du das jetzt in Essen, in Hamburg, in Köln, München oder sonst was machst. Das ist, ja, Hauptsache quasi diese logistische Geschichte für die Verlage und für die Organisation passen. Das ist mein Plädoyer da. Klar, wir haben uns alle an Essen gewöhnt, das ist halt, ne?
Und jeder wird natürlich seinen Ort und seine Nähe vorschlagen. Ja, komm doch nach Hannover, wenn du aus Niedersachsen kommst, oder komm doch nach Bayern. Also, wie gesagt.
Ja, Nürnberg wäre schon gut.
Ja, siehst du, das meine ich. Aus dem Grund. Was ich halt auch gemerkt habe, das ist auch die, also so generell aus, ich war ja jetzt auch lange Zeit in Essen und es gibt da schon eine sehr starke Spiele-Community, muss man sagen. Klar, die gibt es auch woanders, aber da habe ich das schon, wenn du das so siehst, woher die Leute meistens kommen, das ist immer irgendwie so aus dem Ruhrgebiet, Rheinland, so, das ist, habe ich schon sehr viel, ne? Also so der überwiegende Teil, den ich kennengelernt habe. Klar, das war jetzt so da in der Nähe, komme auch von überall anders natürlich, ne? Das ist klar, aber das hat sich so ein bisschen so ein Ballungsgebiet, hatte ich so das Gefühl. Kann mir auch nur so vorgekommen sein, weil ich da auch in der Nähe war dann, aber keine Ahnung, kam mir immer so vor. Auch von der Spieldorf, wer das halt dann besuchte und wer dann unten die Bodensee besuchte, wenn man das so gesehen hatte, so von den, zumindest von den Creatoren, die man so kennt oder sieht. es war schon irgendwie immer so die Ballung, irgendwie alles eher zur Spiel doch Dortmund als jetzt zur Spiel doch Bodensee. So, ne? Aber das ist nur ein Gefühl. Keine Ahnung. Aber ich denke, auch die fahren egal wohin. Das ist auch egal.
Schließlich sind wir alle ein bisschen verrückt, ne?
Genau.
Hobby ist Hobby.
Jupp. Und ob ich mir das Hotel in Essen hole oder das Hotel in Nürnberg, das ist mir scheißegal. Also so gesehen.
Heißt, die eine schieben sich gerne durch große Hallen, um das nächste große Spiel zu kaufen. Die anderen stellen sich um 5 Uhr früh an den Fluss und bleiben bis 7 Uhr abends und gehen fischen.
Das stimmt.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Ja. Nee, also, ja. Damit sind wir, glaube ich, durch. Würde ich sagen. Fix und fertig. Nee, aber eine Abschlussfrage oder noch eine Dings, weil wir ja vorhin über Pergola geredet haben und so weit differenziert waren. Haut doch mal in die Tasten, was ihr so dazu sagt zu Pergola. Und Philipp, wenn du es gespielt hast, kannst du ja auch mal sagen, wie du es fandest.
Mach ich.
Würde mich halt interessieren, wie ihr da draußen, unsere Zuhörer, das denn so finden.
Und ob ich alleine bin mit meiner Meinung oder
das
nicht.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt immer für jeden Pro und Contra. Also es ist, glaube ich, da bist
das
du
ist ja alleine. Das Schöne.
Das ja, genau. Ja das finde ich auch. Dafür sind wir ja auch sehr abwechslungsreich alle in der Spiele zu sehen.
Absolut.
Es gibt für jeden Spiel, für jedes Spiel auch einen Spieler.
That's true.
Okay. Ja, dann möchte ich mich erstmal bedanken bei den Zuhörern, wie immer. Und ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Und dann bedanke ich mich auch sehr herzlich bei Philipp, dass du da warst und uns hier besucht hast und uns ein paar coole Spiele mitgebracht hast, die ich auch beide noch nicht gespielt habe, deswegen ich sie auch unbedingt mal spielen muss. Obwohl ich War for Arrakis, glaube ich, das ist so ein langes Spiel, da muss ich auch erstmal wieder Zeit haben. Mal gucken. Aber hätte ich Bock. Ja, vielleicht können wir uns so mal treffen. Kannst du mir das zeigen, wie das geht?
Ich meine, Aachen ist auch eine verdammt schöne Stadt, habe ich gehört.
Ja, ne? Siehst du? Und da, wo ich wohne, ist es noch schöner. Das ist nämlich am See.
Oh.
Vor allem jetzt im Moment im Sommer ist das ganz gut. Ja, ja, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal von mir aus und übergebe erstmal an Phil und dann darf Philipp den Abschluss machen.
Genau, ich bedanke mich auch fürs Zuhören, wünsche dir weiterhin alles Gute, Philipp, mit deinem Instagram. Wir sehen dich ja auch immer mehr auf YouTube bei dem ein oder anderen Spiel des Monats, ne? Bei den großen, großen Kollegen von Better Board Games. Genau, vielen Dank, dass du heute dabei warst und den lieben Zuhörern vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend, schönes Wochenende oder einen guten Start in die Woche, wann auch immer ihr uns hört. Und verbleibe bis zum nächsten Mal. Euer Phil. Servus.
Ja, ich wollte mich an der Stelle nochmal ganz lieb bedanken, dass ich heute euer Gast sein durfte, weil das hat mir echt super viel Spaß gemacht. Und es ist ein bisschen weird natürlich immer, wenn man die Stimme hört, die man sonst immer auf dem Weg zur Arbeit dann im Auto hört oder dergleichen. Aber schnell ist man einfach drin und man merkt einfach, ja, wenn man dieses gemeinsame Hobby hat und das teilt, das verbindet einfach. Und das finde ich immer wieder schön. Das ist auch was Besonderes, diese Community, egal ob bei Insta, YouTube oder so. Ich habe bis jetzt eigentlich noch keinen getroffen, wo ich sagen würde, das ist ein richtiges Arschloch. vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht, aber nein, also ich finde, das ist echt ein Schatz, was wir haben, gerade in den heutigen Zeiten. Ein bisschen Eskapismus hier und da, aber trotzdem, ja, gemeinsam am Tisch sitzen, egal, ja, wo man herkommt, was man denkt, ne, ist es einfach ein tolles Hobby und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, gerade in heutigen Zeiten.
Sehr coole Abschlussworte.
Absolut.
Dann nochmal danke und bis dahin. Tschö.
Servus.